Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir. Es ist zum einen Henning Strauß. Hallo Henning.
Ja, hallo Christian. Freut mich, dich wiederzusehen und zu hören.
Und Randy ist auch dabei. Hallo Randy.
Hi Christian, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, für dich ist Premiere in dieser Ausgabe und ich glaube, ja. Du hast dir einen guten Titel ausgesucht, um hier...
Definitiv, aber auf jeden Fall. Besser hätte man sich jetzt gar nicht vorstellen können.
Ich glaube auch. Es geht nämlich in dieser Runde um Godzilla Minus One. Den haben wir alle drei jetzt in unterschiedlicher Konstellation, leider nicht zusammen, aber wir haben ihn alle drei im Kino geguckt. Und haben großen Redebedarf, was diesen Film angeht. Wir sind ja schon öfter auch hier in der Second Unit so im, wie soll ich das nennen, im Godzilla-Fandom immer mal wieder so eingetaucht und immer mal wieder so unterwegs. Und Henning, du bist ja auch schon mittlerweile langjähriger Begleiter hier in der Second Unit und hast ja auch schon in vielen, vielen Sendungen mitgemacht. Aber ich glaube, das ist jetzt der erste Toho Godzilla, den du hier mit uns im Rahmen der Second Unit besprichst.
Richtig, genau. Denn für die aufmerksamen Fans der Second Unit kann ich nochmal erinnern, die erste Sendung, die wir gemeinschaftlich gemacht haben, Christian, war damals 2018, als wir Pacific Rim besprochen hatten.
Ja, lange, lange ist's her. Und seitdem, die letzte, die wir gemacht haben, war Godzilla vs. Kong.
Richtig, das war 2022.
Genau, da sind wir dann ja auch immer mal wieder im Monsterverse unterwegs gewesen und haben uns da zuletzt ausgiebig unterhalten. Aber ich bin sehr erfreut, dass wir jetzt auch mal sozusagen in den Godzilla-Kanon, in den Godzilla-Ursprung auch mal wieder reingehen können und dass du auch dabei bist. Und du, Randy, du bist zum ersten Mal jetzt in der Sendung und du bist auch Henning hat dich so mit an die Hand genommen und wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, du warst ja auch auf den Fan-Treffen, die wir hier als Sondersendung auch schon ein bisschen verpodcastet hatten, da warst du ja auch dabei. Vielleicht kannst du ja kurz ein bisschen was erzählen zu dir und wie du so auch, ja, so ganz grob so in Sachen Godzilla unterwegs bist, wie du so dazu gekommen bist, wie so deine Historie ist.
Also meine Historie mit Godzilla, das ist ganz einfach. Ich habe damals mit dem 54er sogar angefangen. Oh, da war ich noch ein kleiner Schulknirps. Habe den, ich würde fast aus meiner Erinnerung sagen, damals auf Sat.1 gesehen. Und als Kleiner war ich natürlich begeistert. Oh, ein großer Dino, der macht Städte platt. Von dem ganzen Drama und den Charakteren so. Ja gut, da wusste ich als Knirps noch gar nichts. Einfach gefreut. Cool, Zerstörungs-Action. Ja, so ging es weiter. Man hat den damals auf Sat.1 und Kabel.1 so die ganzen Godzilla-Filme verfolgt, die immer damals noch schön in Dauerschleife liefen. Ja, und darüber bin ich Fan geworden, weil ich bin von klein auf schon mit Dinosauriern groß geworden. Also meine Großmutter hat mir zum Beispiel immer Dino-Figuren mitgebracht. Da habe ich einen großen Hotspot für Dinosaurier gekriegt. Und da ist Godzilla halt eine ganz große Liebe von mir geworden. Kenne soweit auch alle Filme und ja, bin da einfach ganz, ganz großer Fan mit in diesem Fanwesen. Habe auch ein großes Herz für den 98er Godzilla, um den mal kurz hier reinzubringen. Ja.
Sehr gut, es geht schon kontrovers los, aber hervorragend.
Hab da auch schon sehr viele schöne Diskussionen mit Henning drüber gehabt. Und wie gesagt, Godzilla ist ganz große Liebe bei mir. Aber ich muss auch ehrlich sagen, auch der Monsterverse Godzilla hat einen sehr hohen Status bei mir. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, nur die rein japanischen Filme sind für mich das einzig wahre. Nein, ich bin auch offen für die anderen Filme. Darum, denke ich mal, gefällt mir auch der 98er teilweise auch so gut. Ansonsten bin ich allgemein so ein großer Nerd, alles sowas. James Bond, Animes, ich könnte alles aufzählen. Indiana Jones, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wo ich da aufhören soll.
Ich wollte gerade sagen,
da bist du. Also ein großer Nerd bin ich.
Da bist du ganz hervorragend in bester Gesellschaft hier bei der Second Unit. Das passt ja alles wunderbar. Das decken wir ja auch gerne ab. Ich mache mal noch ganz kurz eine kleine Flanke auf, bevor wir uns hier so die Hände reiben und dann über das Hauptthema sprechen. Ich will nämlich noch ganz kurz einmal erwähnen, dass ihr diesen Podcast bei Steady unterstützen könnt. Das tun auch schon Leute ganz, ganz fleißig und da sage ich auch bei manchen Leuten jedes Mal sehr gerne vielen Dank und zwar sind das Basti und Anne. Und wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, wenn ihr irgendwie was dalassen wollt, es gibt verschiedenste Varianten, Steady ist eine davon, guckt einfach mal bei uns im Blog secondunit-podcast.de. Da findet ihr ja schon direkt auf der Startseite auch entsprechende Links. Ihr könnt ein bisschen was über PayPal dalassen. Ihr könnt bei Steady unterstützen. Ihr könnt auch iTunes einfach Bewertungen machen, wo auch immer ihr den Podcast hört. Es gibt viele, viele Möglichkeiten, ein bisschen Liebe an das hier zurückzugeben, was ihr hört. Und ja, vielen Dank an alle, die es auch tun. Und vielen Dank auch an euch, wenn ihr das noch tun wollt. Genau, dann kommen wir zum, nähern wir uns langsam diesem Hauptfilm und ich glaube auch einem ganz besonderen Film. Wir können ja mal so ein bisschen so einen Vibe-Check machen. Wir nennen das hier mal Vorverständnis. Wie seid ihr, mit welchen Erwartungen, also wir waren jetzt im Kino, das haben wir schon geklärt, aber mit welchen Erwartungen, mit welchen Gedankengefühlen sind wir so ins Kino gegangen? Und da frage ich Henning mal zuerst, wie war das bei dir? Das ist ja, also du bist ja, wie wir alle wissen, sehr großer Godzilla-Fan. Und wenn dann alle paar Jahre so aus Japan dann auch so ein Film den Weg hier ins Kino schafft, das ist doch für dich dann eigentlich ein großes Ding, oder?
Das ist richtig, Christian. Nur ich möchte noch mal kurz zu meiner Person halt dessen ergänzen. Ja, also ich habe mich gefreut, dass der Film kam. Es war ja nur gerüchtemäßig, jetzt die letzten anderthalb bis zwei Jahre so, dass Toho irgendwas wieder im Live-Action-Bereich auch machen wollte. Aber es war nichts Bestätiges, also Sonstiges. Das war ja auch okay. Im Anime-Bereich haben wir, wie gesagt, auch Godzilla-Titel halt jetzt bekommen. Also die Earth-Trilogie, sowie halt eben Singular Point, die auch bei Netflix zu sehen sind beispielsweise, wer sich dafür interessiert. Und es ist halt nämlich so jetzt gewesen, Christian, weil ja eben diese, so wie ich es und viele andere Fans es sozusagen bezeichnen, diese Kaiju-Renaissance, die ja seit 2013 begonnen hat mit Pacific Rim, muss ich wirklich sagen, weil die haben wir sozusagen, wir feiern das 10. Jahr dieser Kaiju-Renaissance und dahingehend muss ich wirklich sagen, mein grundsätzliches Vertrauen in jetzt die japanische Unterhaltungsindustrie hat mich jetzt dazu geführt, dass ich jetzt keinen Hype erfüllt sah, sondern einfach, dass ich, als das wirklich bekannt gegeben wurde, auch offiziell, war die Postproduktion so gut wie beendet von Godzilla Minus One und ich war glücklich und freudig und ich sah dem auch entspannt entgegen. Ja, genau. Und kurz noch zum Verständnis. Richtige Hype-Gefühle hatte ich nur bei der Vorproduktion beziehungsweise bei der Produktion von Shin Godzilla, weil halt einfach, es war einfach die Rückkehr des japanischen Godzillas mit einem Live-Action-Film sozusagen. Und das war wirklich das, wo ich wirklich über ein ganzes Jahr sozusagen Mega-Hype-Gefühle dessen hatte, die sich kontinuierlich ohne Ende dessen wirklich gesteigert hatten. Und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, ja, ich habe mich gefreut, aber extrem Hype, sage ich mal, nein, für diesen Film trotzdem nicht. Aber es war dadurch ja natürlich überhaupt nicht negativ, denn ich wurde ja nicht enttäuscht.
Wie ist das denn, wenn du sagst, dass du eher in Sachen, also dass du irgendwie über die Postproduktion dann informiert warst oder dass du da was gelesen hast? Wann hast du denn überhaupt von einem Film erfahren? Weil du bist ja wirklich am Puls der Zeit. Also ich habe immer das Gefühl, bevor quasi bei Toho die Kamera angemacht wird, weißt du eigentlich schon, wer in welcher Besetzung, in welcher Rolle und hast das Drehbuch wahrscheinlich schon Korrektur gelesen. Also wie, wann gab es da denn Rauchzeichen, dass da wieder was kommt?
Ja, das war, wie gesagt, vor gut jetzt zwei Jahren, dass entsprechend bei irgendjemand hat bemerkt gehabt, dass der Regisseur Shusuke Kaneko, warum auch immer, das Toho-Gelände mal betreten hatte. Und das wurde bei Twitter halt gepostet. Und da machten dann, wie gesagt, waren sofort alle Augen, Ohren offen. Wieso ist Shusuke Kaneko denn jetzt gerade bei Toho? Weiter und so fort. Der hat ja ewig nichts mehr in Anführungszeichen für Toho jetzt nämlich gemacht gehabt. Also was den Kaiju-Jäger halt nämlich angeht. Und dahingehend war man schon sehr spitzfindig sonst ist. Und dann hat man gemerkt, oh, bei Toho, da werden irgendwelche komischen, ich weiß nicht, was die Filmherstellung angeht, da waren irgendwelche Masten aufgebaut worden, die entweder Scheinwerfer darstellen sollten oder irgendwelche mit welchen Überhängen. Ich weiß nicht, das Bild kann man im Web noch, glaube ich, finden. Auf jeden Fall hatte Toho irgendwas Neues an seinem Studiogelände beziehungsweise auf gewissen Außengeländen wie ich aufgebaut, weiter und so fort. Und das war sozusagen der Startschuss sozusagen der Geheimniskrämerei von Toho, dass dann irgendjemand sagte, ja, weil sicher, die machen ja nicht nur Kaiju Eger, sondern die machen ja alle Arten von Filmen, aber trotzdem, dass sie dann denken, ja, wir machen schon was, sag ich mal, außen und nicht innerhalb des Studiogeländes, sondern, oder beziehungsweise, wenn das Studiogelände so ein bisschen, sag ich mal, umgemodelt wird und sonst ist und das schon größerflächig ist, dann gibt's da immer so gewisse Spider-Sensoren, sag ich mal, die dann halt wirklich anklingeln und dann entsprechend, dann kann man wirklich gucken, ja, könnte das vielleicht eine neue Kaiju-Produktion halt dessen sein oder vielleicht doch eher ein anderer großbudgetierter Film, sonst ist der es dann für aus seinem Plot halt dessen benötigt, dass eben jetzt in den normalen Studiohallen in Anführungszeichen kein Platz mehr verfügbar ist oder so. Und das war halt nämlich der Startschuss sozusagen für Godzilla Minus One.
Randy, wie war das bei dir? Wie bist du ins Kino gegangen? Mit welchen Erwartungen?
Also ich habe mich natürlich erstmal sehr dolle gefreut, überhaupt ein Toro Godzilla auf der großen Leinwand zu sehen können, sehen zu können. War jetzt auch mein zweiter, mein erster war damals GMK, der lief bei uns in so einem Double Future mit dem King of the Monsters. Und ich bin mit hohen Erwartungen reingegangen, aber ich muss sagen, ich war nicht wirklich gehypt. Das Thema hatte ich auch schon mit Henning, weil Godzilla in letzter Zeit so omnipräsent ist, in sämtlichen Medien und so, hat das bei mir kein großes Hype-Gefühl ausgelöst. Ich hatte auch schon zu Henning gesagt, dass dieses Jahr zum Beispiel Gamera das größere Comeback für mich hatte, weil Gamera einfach so lange in der Versenkung verschwunden war und jetzt bei Netflix ja mit dieser Anime-Serie neu aufgelegt wurde, war ich einfach auf ihn mehr gehypt als auf Godzilla. Aber ich bin trotzdem mit hohen Erwartungen reingegangen, aber nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, das ist der Film des Jahres, den ich unbedingt im Kino sehen muss halt. Aber als das Toho-Logo dann auf der Leinwand zu sehen war, muss ich auch sagen, das war schon ein schönes Gefühl.
Ja, spannend. Da wollen wir am Ende auch nochmal drüber sprechen, über diese Omnipräsenz von Godzilla. Also da gibt's ja gerade echt sehr, sehr viel zu gucken und zu schauen. Also Godzilla-Fans werden, glaube ich, gerade sehr gut und sehr satt, was das angeht. Ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal wirklich überhaupt von einem Film irgendwie gelesen habe. So, ich habe jetzt in den letzten Monaten auch wieder mehr versucht, den Podcast anzuschieben. Da war auch viel Pause so, aber auch wieder eine Regelmäßigkeit aufzubauen und auch mal wieder ein bisschen so den Horizont aufzumachen. Was kommt eigentlich so auf uns zu an Filmreleases, an Kinoreleases? Und ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht mehr bei Twitter unterwegs. Das macht vieles dann auch etwas schwieriger, um informiert zu sein, was da so ansteht. Und irgendwie ploppte dann halt ein Godzilla so auf, so Toho Godzilla. Ich fand den Titel erstmal sehr sperrig, weil da dann teilweise auch, ich weiß gar nicht, wo ich das, ich glaube in der IMDb oder so, wo der Film dann irgendwie auch als Godzilla und dann so mit mathematischen Formeln, wirklich -1.0, wo ich so dachte, okay, was, also nur der Titel verrät mir schon erstmal gar nichts. Ist das jetzt irgendwie ein Making-of? Ist das eine Dokumentation? Ist das irgendwie ein Fanprojekt? Was ist da los? Hab's aber notiert und dann eben auch so, je näher der Film rückte, je weniger die Wochen wurden bis zum Filmstart und dann eben auch so ein bisschen klarer wurde, dass wir auch einen Kinostart dazu bekommen. Das ist dann ja auch manchmal die Schwierigkeit. Ich wusste gar nicht, was hat es mit dem Filmrelease, also oft liest oder habe ich denn eher so in mainstreamigeren Sachen was von, ja, da kommt ein Film in Japan, neuer Godzilla, aber ich wusste lange gar nicht, was heißt das für uns? Gibt es hier überhaupt einen Kinorelease? Ist das eine Sache, die mich hier mit Berlin und irgendwie 3 Millionen Kinos beglücken wird, weil hier Leute sitzen, die geiles Kino machen wollen? Oder gibt es einen richtigen Filmstart so deutschlandweit für den Film? Also das sind alles so Fragen gewesen, die ich lange gar nicht richtig beantworten konnte. Aber das kristallisierte sich dann halt immer mehr raus. So, ja, das ist nicht nur irgendwie ein Fan-Event in Berlin, was da stattfindet, sondern eben auch deutschlandweit. Auch wenn es ein, ich glaube, etwas ausgewählterer Film-Release, Kino-Release ist. Also der läuft jetzt, glaube ich, nicht in wirklich jedem Kino, in jedem Ort, wie
leider nicht
halt andere große Hollywood-Blockbuster so. Aber es war schon klar, okay, bei mir hat sich wirklich so eine kleine Welle aufgebaut. Es war wirklich so, okay, da kommt was. Und es wurde dann langsam immer größer. Auch als ich dann so die ersten Kritiken irgendwie auch gelesen habe, gerade aus den USA, schwappte dann wirklich so kurz vor dem Filmstart echt so sehr großes Lob irgendwie rüber, wo ich so dachte, okay, was auch immer da kommt, ich bin gespannt, weil ich habe mich dann auch komplett abgeschnitten von allem. Ich wollte dann auch nichts wissen, nichts lesen, nichts hören, was auch den Inhalt irgendwie des Filmes angeht. Und deswegen bin ich sehr blind ins Kino. Ich wusste, dass das was mit, dass sich das so an dem 54er irgendwie orientiert. Auch der Filmtitel, der ja so ein bisschen, also dieses Minus One bezieht sich wohl auch ein bisschen auf den, quasi der, ich glaube der, wie war das noch? Der Nullpunkt ist, glaube ich, das Ende des Zweiten Weltkriegs, so die Nachkriegszeit. Und quasi dieses Minus rutscht halt noch so quasi davor. Also Godzilla, der halt Japan sozusagen noch weiter zurückwirft aus diesem Zustand. So, und also solche Schnipsel habe ich dann so ein bisschen aufgesammelt überall und wusste, okay, so ein Period Piece und eben keine Fortsetzung von Shin Godzilla oder sowas. Aber ich bin halt relativ blind reingegangen ins Kino, auch ganz bewusst, um mich eben auch überraschen zu lassen und mitreißen zu lassen. Und als ich dann im Kinosessel saß, ist mir auch aufgefallen, das ist mein erster Toho Godzilla überhaupt im Kino, weil ich bin Hollywood verseucht, was das angeht. Und das war schon, das war schon echt ein Brett. Also kleiner Kinosaal, da waren irgendwie, glaube ich, auch nur 40 Leute drin, aber als mich die Soundkulisse, auch allein der Score, also da könnte ich stundenlang drüber schwärmen, also als mich die Musik und die Geräuschkulisse da wirklich durchgeschüttelt hat im Kino, da habe ich, glaube ich, ein paar Sachen noch verstanden, die ihr schon lange so im Fanbereich gefühlt habt, so, die mir noch ein bisschen verwehrt blieben. Das war schon echt eine ziemlich geile Nummer, muss ich sagen. Also das hat schon echt, es hat sich sehr gelohnt, den im Kino zu gucken. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Henning, wie war so, wart ihr zusammen eigentlich im Kino? Wart ihr in derselben Sichtung?
Nein, also ich war, wie gesagt, am 2.12. halt drin mit einem guten Kumpel. Aber wie gesagt, der Film ist ja nicht hier in Wildeshausen nicht gelaufen. Ich musste ja ganz nach Bremen hin. Und das war dann auch gut so. Dann konnte ich nämlich den Film in Japanisch mit deutschen Untertiteln halt nämlich gucken, was war auch dann meine Präferenz halt dessen. Nämlich war sicher, ich hätte zwar auch rein theoretisch die deutsche Fassung einen Tag vorher gucken können, aber nur theoretisch wären die Züge nicht ausgefallen.
Ja, übrigens, also genau, guter Punkt noch. Ich habe den auch japanisch mit deutschen Untertiteln geguckt. Ich meine, das ist ja auch geil, dass wir so eine Auswahl haben. Also bei so einem Film, bei so einem Filmstart hätte auch sein können, dass die sagen, ja, seid mal glücklich, dass ihr den überhaupt sehen könnt. Hier ist die deutsche Tonspur und beschwert euch mal nicht so ungefähr. Also die Auswahl hatte ich auch. Randy, wie war das bei dir? Wie hast du den geguckt?
Ich habe den mit zwei Arbeitskollegen im Kino geguckt. Einer ist auch mein bester Freund davon, der auch sehr begeistert war. Wir haben den in Magdeburg gesehen am 1.12., dem Freitag, genau. Und das Kino war auch sehr gut gefüllt. Also es waren noch sämtliche Altersklassen. Du kannst sagen, so von 16-Jährigen bis gefühlt 80-Jährigen war alles dabei. Und der Film war, wo ich ein bisschen Angst hatte, dieses junge Publikum mit Handys immer die ganze Zeit dazwischen und so. Nein, der Film wurde sehr gespannt aufgenommen. Und wie du auch schon sagst, dieser Soundtrack, über den ich ja jetzt auch Stunden schwärmen könnte, also der hat mich ja auch regelrecht aus dem Sitz geblasen. Und auch fand ich die deutsche Synchro sehr hochwertig, muss ich persönlich jetzt sagen. Gut gewählte Sprecher, keiner irgendwie, der jetzt, wo die Stimme nicht gepasst hat oder wo man sagt, Mensch, der hat ein bisschen langweilig gesprochen. Nee, also ich war echt positiv überrascht. Aber im japanischen Original müsste ich mir natürlich auch nochmal geben.
Ja, also ich würde mir auch nochmal die deutsche Tonspur auch aus Interesse einfach nochmal, dann wahrscheinlich so zum Heimkino-Release irgendwie auch nochmal gönnen. Also das interessiert mich auch. Aber ja, es war halt also ähnlich wie du auch beschrieben hast. So, das war bei uns eigentlich auch ganz gut gemischt und auch eine ganz gute Kinokultur. Aber auch, das ist mir dann auch nochmal wieder aufgefallen. Also so ein paar Pandemie-Nachwehen hatte ich halt auch in dem Moment, als ich da saß, weil es ist halt einfach großartig, wie ich finde, halt sowas mit anderen Leuten zu teilen, ne? Also mit Wildfremden, und das hat halt auch funktioniert. Also der Film, wenn es halt richtig geknallt hat, war im Kino auch wirklich Totenstille. Also da hast du, also dieses Gefühl, was du in dir hast, hast du gemerkt, wie es in den anderen quasi so wiedergespiegelt wird. So. Und das war schon auch inhaltlich so bei dem Film. Also ich hatte da teilweise echt auch ein bisschen zu schlucken und auch so ein paar Tränen irgendwie weggedrückt und war halt total überrascht, so etwas bei so einem, also ich war halt einfach total überrascht, so, weil ich dachte, ja, ich komme wegen der Action und werde da vielleicht gut abgeholt, aber war emotional aufgewühlter am Ende des Filmes, als ich das erwartet hatte. Ja.
Ja. Ja. Ich kann auch kurz auch noch dazu mitgeben, also wie ich, beziehungsweise wie du schon gerade gesagt hast, ist Christian, also das Publikum war wirklich sehr gesittet unterwegs und es war wirklich kaum Störungen, sag ich mal, dessen halt wirklich zu hören, und das fand ich auch wirklich gut, dass, wie gesagt, der Kinosaal bei mir, wie gesagt, fast voll halt dessen nämlich war und dass die Leute in Anführungszeichen sich auch verhalten haben und wirklich jeder gespannt auf die Leinwand halt nämlich blickte, um es auch nochmal so zu sagen, also ich persönlich kann noch positiv jetzt sagen, also der Film klingt noch immer auch nach, und ich muss dieses Erlebnis, wie gesagt, auch noch in diesem Sinne positiv verarbeiten, dass ich dieses überhaupt nämlich hatte. Muss ich wirklich sagen, also der Film hat mich dahingehend wirklich trotz allem noch auch positiv halt dessen bestärkt, auch wenn ich natürlich, dazu kommen wir ja später noch im Diskussionsverlauf, natürlich hier und da auch noch ein paar Worte dessen anmelden muss.
Ja, also ich auch. Also für mich ist der nicht perfekt, nicht falsch verstehen, aber da kommen wir, glaube ich, auch noch dann gegen Ende drauf zu sprechen. Ja, an dieser Stelle erstmal große, laute Spoilerwarnung. Wir werden den Film jetzt ab hier wirklich inhaltlich auseinandernehmen. Wir werden über den Inhalt sprechen, über unsere Gefühle, unsere Meinung zu dem Inhalt. Also solltet ihr den Film irgendwie vorher noch schauen wollen, dann tut es, kommt wieder hierher. Oder ihr habt ihn schon gesehen. Oder ihr habt kein Problem mit Spoilern. Denn jetzt geht's so richtig ans Eingemachte. Henning, du darfst den Film nochmal inhaltlich zusammenfassen, nochmal erinnern, was wir da eigentlich gesehen haben, worum ging's.
Ja, es geht also eben darum, Japan, der Zweite Weltkrieg ist gerade frisch zu Ende und entsprechend Japan muss sich jetzt als Gesellschaft und als Nation wieder finden, beziehungsweise damit klarkommen, dass man besiegt wurde. Aber es ist passiert, dass halt eben eine Bedrohung jetzt auf Japan halt dessen zuschwimmt und auch an Land dann geht, mit der kein Mensch wirklich rechnen konnte, obwohl es halt durch den Menschen auch provoziert wurde. Diese Bedrohung ist Godzilla und halt eben jetzt muss eben das Nachkriegsjapan, dass er so oder so schon am Boden liegt, sag ich mal, versuchen, mit einer Katastrophe zurechtzukommen, die, wie gesagt, jenseits der Natur und des menschlichen Verständnisses halt dessen wirklich ist, aber entsprechend der japanische Widerstand sozusagen ist in diesem Sinne dann noch vorhanden und die Menschen versuchen, wie gesagt, mit dieser Situation auf ihre Art und Weise individuell klarzukommen mit sich und auch ihrer Kultur und ihrem Denkmuster. Das ist Godzilla Minus One.
Hervorragend. 1+ mit Sternchen. Dann lass uns noch mal ganz kurz durch den Cast und Crew ein bisschen durchgehen, weil da doch, glaube ich, auch ein paar Namen dabei sind, über die wir dann auch noch ein bisschen sprechen werden. An erster Stelle Regie, Drehbuch und korrigiert mich da gerne, Special Effects Supervisor, war irgendwie so der Titel. Takashi Yamazaki. Also, es ist mir nur aufgefallen, dass er eben auch die Special Effects mit in den Credits irgendwie drin hatte. Habe ich auch immer wieder so gelesen, dass da auch ein relativ dass es auch ein relativ wichtiger Punkt für den Film ist, was ich sehr, sehr spannend finde, weil also der Film sieht halt wirklich sehr, 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 sehr großartig aus. Also gerade die Monster-Action, die Monster-Momente, die, so wie ich das verstanden habe, auch komplett aus dem Computer kommen. Genau, also optisch so ein bisschen an die alten Zeiten auch erinnern, an die Bewegungsmuster eines Menschen im Gummikostüm, aber halt eben komplett aus dem Computer stammen und ja, also auch eine Zerstörungsorgie hinter sich lassen. Und ich habe auch gelesen, dass Yamazaki ja in einem früheren Film schon eine Szene, eine Godzilla-Szene irgendwie eingebaut hatte, irgendwie eine Traumsequenz, glaube ich, irgendwie so, wo es immer hieß, so ja, das war schon die inoffizielle Bewerbung, auch mal selber einen kompletten Godzilla-Film machen zu können. Henning, weißt du da noch mehr, so auch zu der Rolle von Yamazaki im Special Effects-Bereich?
Ja, also entsprechend die Biografie von Yamazaki würde ich mal versuchen, ganz kurz dessen nämlich zu fassen. Also Yamazaki, der ja am 12.06.1964 geboren wurde, wurde halt eben in der Stadt Matsumoto in der Präfektur Nagano halt dessen geboren. Die Stadt Matsumoto hat nämlich noch auch einen anderen berühmten Regisseur, Shigehiro Ozawa. Und wenn einige Sunny Chiba-Fans, sage ich mal, diesen Podcast hören sollten, wissen sie, ach ja, Ozawa, da er hat ja für Shinichi Chiba halt entsprechend den Street Fighter nämlich gemacht, der wiederum auch von Quentin Tarantino sehr geliebt wird. Und der Chiba ist ja leider, wie gesagt, an Corona halt verstorben. Und damit teilte sich, wie gesagt, Yamazaki eben dieselbe Geburtsstadt mit diesem sehr berühmten japanischen Action-Regisseur. Aber zu Yamazaki selber sei noch gesagt, Yamazaki selber war von frühester Kindheit eher nicht so typisch, in Anführungszeichen, vom japanischen Kino hauptsächlich beeinflusst. Nein, das waren wirklich dann eher Hollywood-Filme. Vor allem ist es George Lucas mit dem ersten Star-Wars-Film gewesen und halt eben auch Steven Spielberg für unheimliche Begegnungen der dritten Art, die ihn sehr prägen sollten. Und bei Yamazaki war es so, natürlich wollte er, als er diese Filme gesehen hat, auch ins Filmgeschäft einsteigen und konnte das auch schlussendlich, aber er wollte erstmal ins typische japanische Spezialeffekte-Kino, also Godzilla und Co., halt dessen rein. Das hat aber irgendwie, warum auch immer, nicht geklappt und so hat er sich dann entsprechend entschieden, ja, aber es gibt auch noch neben den klassischen praktischen Effekten ja CGI. Und da hat er dann gesagt, ja, dann ist er eben 1986 dem Spezialeffekte-Studio Shirogumi beigetreten, dass er das wiederum mit dem anderen Zweigstudio Robot Communications häufig zusammenarbeitet. Und diese drei Kombinationen, Yamazaki, Shirogumi und Robot Communications, sind bei allen Yamazaki-Titeln immer, wie gesagt, integriert, beziehungsweise wirken da halt nämlich mit. Und die stehen halt auch für sehr hochklassige CGI, nämlich Effekte. Und wenn man sich, sag ich mal, die Filmografie von Yamazaki hat dessen durchguckt, dann weiß man, okay, Yamazaki hat ein Faible eben für CGI und versucht dahingehend, das auch auf einem Hollywood-Niveau quasi zu inszenieren, aber trotzdem japanisch in seiner Erzählweise zu bleiben. Und vielleicht ist es auch nochmal interessant, sollte Yamazaki irgendwann noch einmal sozusagen ein Angebot halt nämlich bekommen, jenseits des aktuellen Wortes, dass er sagt, dass er mal Star Wars auch inszenieren möchte. Er hatte es mal geplant gehabt, auch Hayao Miyazakis Nausicaa aus dem Tal der Winde als CGI-Realfilm dessen zu inszenieren, aber das wurde erst einmal ad acta nämlich gelegt, weil einfach Miyazaki selber noch nicht zu diesem Zeitpunkt überzeugt dessen war, dass jemand anderes, der ihn nicht kennt, diese höchst verantwortungsvolle Aufgabe dessen übernehmen sollte. Ja, und zu Yamazaki sei noch gesagt, ja, der Typ ist auch Godzilla-Fan und er hat 4 Lieblingsfilme weiter und so fort, eben den 54er Godzilla, den ersten Godzilla-Film, wo auch King Ghidorah zum ersten Mal halt nämlich auftaucht, also den wir in Deutschland Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah nennen, sowie dann den 2001er Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack von dem schon bereits erwähnten Shusuke Kaneko, sowie eben Hideaki Anno's Shin Godzilla. Aber Yamazaki hat selber einen absoluten Lieblings-Godzilla-Film und das ist der eben von Kaneko, also der GMK. Und bei Yamazaki, wenn man sich seine Filmografie so durchliest, dann ist klar, für ihn sind andere Zeiten, überwiegend das Postkriegs-Japan, sowie halt auch Japan auf diesem Neuanfang und sonstiges, das ist halt eben sein persönliches Gebiet, beziehungsweise das ist das, wo er sich auch filmisch am meisten dessen wohlfühlt, was er auch am meisten dessen macht. Und darum ist auch Godzilla Minus One in Anführungszeichen, wie du schon gesagt hast, Christian, ein Period-Piece. Und man kann sich, wie gesagt, auch einen Großteil halt nämlich von Yamazakis Filmografie in Deutschland auf DVD relativ günstig halt dessen nämlich kaufen. Und ich kann nur persönlich sagen, weil ich auch nochmal alle seine Filme, also zumindest diejenigen, die ich kaufen konnte, beziehungsweise in meiner Sammlung habe, habe ich auch nochmal im Vorfeld von Minus One gesehen, um mich darin einstimmen zu können. Und ich kann nur wirklich sagen, Yamazaki hat es wirklich verdient, dass man ihn halt dessen Wert dessen schätzt. Ja, das erstmal zu Takashi Yamazaki.
Ja, sehr spannend mit diesen Hollywood-Einflüssen. Da können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und eben auch, werden wir auch gleich noch mal ein bisschen weiter ausweiten, die Idee, das Ganze als Period Piece in die Nachkriegszeit zu setzen, eben noch vor die Ereignisse des ersten Godzilla-Films. Was ja so, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmalig ist im Rahmen dieser Toho Godzillas zurückzuspringen und zu sagen, wir verorten das eben vor dem eigentlichen 54er Film auch noch.
So. Ja, das ist richtig für die Haupthandlung, ja, aber es gibt natürlich eine Nebenhandlung. Siehe den Film, den wir in Deutschland als Godzilla Duell der Megasaurier kennen, der spielt ja auch schon 1944 zum Teil. Das hat eine Nebenhandlung sonstiges, das ist aber jeden Godzilla-Fan halt eigentlich geläufig, aber als Haupthandlung sozusagen, hast du recht, Christian, das ist ein Novum und natürlich gibt es hier und da natürlich auch in den weiterführenden Medien, also wie Comic-Bereich, sag ich mal, natürlich auch schon ein paar Godzilla-Geschichten, die schon lange oder auch, sag ich mal, im ähnlichen Zeitraum dessen auch schon spielen, aber wie gesagt, der Spielfilmbereich, also der Hauptkanon sozusagen, damit ist es wirklich, hat man Neuland betreten, dass man wirklich sagte, okay, wir machen mal einen Godzilla-Film, der jetzt auch vor 54 hat dessen spielt, aber auch wie Shin Godzilla sozusagen komplett alleine. Dessen steht der jetzt keine explizite Storyline-technische Referenz an den 54er dessen aufweist.
Die Musik stammt von Naoki Sato. Randy, du hast ja auch schon erwähnt, dass du sehr begeistert warst von der Musik, vom Score.
Auf jeden Fall. Also der läuft bei mir auch zurzeit mit in Dauerschleife. Ich fand auch jede Szene in diesem Film war perfekt untermalt. Also ich bin aus dem Film rausgegangen und habe nicht einmal das Gefühl gehabt, da gab es eine Szene, die nicht passend zu der Musik war. Und ich hatte auch schon zu Henning gesagt, der Soundtrack ist für mich so stark, dass ich die Akira Ifukube-Referenzen, wo Godzilla aufgetreten ist, die Originalmusik eigentlich fast gar nicht gebraucht hätte. Gleichzeitig, ich muss sagen, natürlich schlagen zwei Herzen jetzt in meiner Brust. Einerseits, die Originalmusik, das Originalthema zu hören, wenn Godzilla auftritt, auf der großen Kinoleinwand mit diesem Soundsystem, ist natürlich mega, muss man ja gleichzeitig sagen. Aber das neue Thema für Godzilla, ich fand das so düster und schwer, das war so genial. Also es hätte die Originalmusik auch nicht gebraucht. Also wie gesagt, ich finde dieser, ich meine, das ist jetzt auch der einzige Soundtrack, den ich von diesem Mann kenne, aber da hat er ganz hohes Niveau für mich vorgelegt und ich sag mal, der steht für mich fast auf eine Stufe mit Ifukubes Musik.
Ja, also ich bin großer Soundtrack-Fan. Höre wirklich auch, beim Arbeiten immer sehr, sehr gerne Scores und bin zum Beispiel riesengroßer, das ist sehr kurios, aber riesengroßer Fan von dem Dunkirk-Score. Also der läuft bei mir wirklich rauf und runter. Spotify hat ja immer am Ende des Jahres diese Auswertung. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie nutzt, ob ihr da irgendwie mal so reingeguckt habt. Das gibt dann so Statistiken und ich bin, glaube ich, irgendwie weltweit irgendwie unter den 0,5% Top-Hörern dieses Scores, weil der einfach bei mir ständig läuft. Und der Godzilla Minus One Score, der hat sich auch sehr schnell in diese Heavy Rotation bei mir von Filmscores, auch zum Arbeiten, also auch zum Konzentrieren, zum also diese Stimmung, die der erzeugt, die halt irgendwie so also der Dunkirk Score finde ich in Perfektion, der hier halt auch so stark, so dieses, du kannst halt nicht loslassen, du hast diese latente Anspannung in dir, du hörst, also du wirst durch das Gehörte so wachsam, weil die Musik, also es gibt auch einen Track, den muss ich halt immer skippen, ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, welcher das war, aber der ist halt so intens in dieser Stimmung, das ist schon zu viel, das halte ich schon gar nicht mehr aus, wenn ich das irgendwie nachhöre. Der ist so langsam, der ist so krass aufgebaut, aber ich bin großer Fan davon, auch emotional so gepackt zu werden. Also war wirklich absolut begeistert und der Film ist auf sehr, sehr vielen handwerklichen Ebenen halt wirklich unfassbar stark. Also die Special Effects sind unfassbar stark, der Score ist unfassbar stark, natürlich auch die Geräuschkulisse, also die Atmosphäre, also da passt, da kommt ganz, ganz viel zusammen und die Musik ist halt einfach, ja, also großer Fan, ich unterschreibe das. Genau. Dann würde ich sagen, sollten wir mal ein bisschen über den Cast sprechen. Und zwar über, helft mir da gerne ein bisschen bei den Namen. Henning, vielleicht kannst du ein bisschen so die Hauptfamilie sozusagen ein bisschen durchgehen.
Ja, gerne. Also entsprechend, unser Hauptdarsteller ist Ryunosuke Kamiki. Er spielt eben den Koichi Chikishima. Und Kamiki kennen wir persönlich halt eben auch in Deutschland zum Teil, wohlgemerkt. Wenn jemand Fan des Films Great Yokai War von Takashi Miike halt nämlich ist, dann kennt er nämlich den Kamiki, weil er dort den jungen Tadashi, also den Hauptcharakter halt nämlich gesprochen hatte. Nicht nur gesprochen, sondern auch geschauspielert hatte, genau. Kamiki selber ist auch in Deutschland, wer japanische Originalfassungen sich anhört, auch in Animes halt dessen zu hören, unter anderem halt eben in den jetzt momentan noch immer sehr populären Filmen von Makoto Shinkai. Dort sprach er zum Beispiel den Taki Tachibana in Your Name plus der Fortsetzung Vivian with You oder in Tsuzumi den eben Tomoya Serizawa. Oder wer entsprechend ebenfalls wie Randy und ich Evangelion-Fan halt dessen ist, er wird nämlich seine Stimme halt nämlich im letzten Evangelion-Film halt dessen nämlich hören können, als nämlich Shinji Ikari nämlich erwachsen ist. Ist er nämlich Kamiki, nämlich im Original, da am Ende nämlich zu hören. Ja, Minami Hamabe spielt eben, wie gesagt, Noriko, die zweite Protagonistin, weiter und so fort. Sie ist auch entsprechend ein Rückkehrer von Yamazaki, von einem Film, der hier in Deutschland Yamato, Schlacht um Japan, dessen heißt. Sie spielte dort die Kyoko. Wenn es Fans wie beispielsweise auch Randy nämlich gibt, die Detektiv Conan mögen und lieben, jemand, der den 24. Film dessen kennt, wird ihre Stimme dort auch hören können, und zwar die der Ellie Ishioka. Und wie gesagt, auch nochmal eine Hideaki Anno-Referenz, weil nämlich sie im Shin Kamen Rider-Film die Protagonistin Ruriko Midorika war halt dessen nämlich sprach. Ja, die anderen Schauspieler, die noch auch wichtig halt dessen sind, sind jetzt, sag ich mal, Beispielsweise der Hidetaka Yoshioka, der den Doktor, den Kenji Noda halt dessen sprach, der ja in diesem Always Sunset on Third Street den Yamazaki, diesen Dreiteiler, inszenierte, sowie auch in einem anderen Fukushima-Drama, das auch in Deutschland erschienen ist, zu sehen ist. Oder halt auch, dass man sagen kann, beispielsweise auch Gaststars aus dem Film Eternal Zero, sowie diesen schon gerade erwähnten Yamato-Schlacht um Japan. Der ist nämlich in Godzilla Minus One nur in einer ganz kleinen Szene nämlich zu sehen. Das ist der Schauspieler namens Isao Hashizume. Und da wollte ich nur sagen, weil nämlich Eternal Zero und der Yamato-Schlacht um Japan, diese Filme referenziert, also die sind ja auch von Yamazaki, aber Yamazaki übernimmt da von seinen eigenen Filmen auch neben Godzilla-Referenzen auch was in Godzilla Minus One. Und das macht die Sache ja auch nochmal halt nämlich für diese filmografische Betrachtung von Yamazaki natürlich sehr viel Sinn und man kann damit halt nämlich den Mann und sein filmisches Schaffen und seine Storylines, sage ich mal, noch ein bisschen besser nämlich verstehen, wenn man wirklich sagt, okay, ich gucke mir mal in Anführungszeichen so viel es wie geht eben von Yamazaki halt dessen an und guck mal nach, ja, erkenne ich zufällig irgendwo ein Gesicht, weiter und so fort.
Genau, ich würde die Nachbarin noch erwähnen, Sakura Ando als Fumiko Ota, einfach weil, also ne, wir haben so zwei Grüppchen, würde ich sagen, wo unser Protagonist, der Kamikaze-Pilot ja sozusagen in beiden Welten so ein bisschen unterwegs ist. Es ist einmal so dieses familiäre Setting mit Noriko, seiner neuen Partnerin auf eine gewisse Art und Weise, die ja in diesem Familienkonstrukt leben, und die Nachbarin, die Sumiko, ist da ja auch mit so ein bisschen dabei und hilft eben auch, was so die Familie und was eben auch so die Obhut des Kindes so ein bisschen angeht, und hilft ja den beiden, die da so ein bisschen zusammengewürfelt wurden. Und dann ist ja so die zweite Ebene, wie soll man es denn nennen, so das ist ja nicht das Militär, aber der zivile Widerstand oder die zivile Einheit, die eben sich mit Godzilla auseinandersetzt. Du hast schon den Wissenschaftler erwähnt. Wir haben aber auch noch den Yuki Yamada als Shiro Mitsushima. Das ist dieses ganz junge Crewmitglied. Genau. Ist mir auch aufgefallen, der ja immer wieder so ein bisschen auch so unmittelbar nach dem Kriegsende ja auch so ein paar Sachen sagt, so wie, ja, ne, so schade, weil ich wäre ja gern und ich durfte aber nicht und ich konnte nicht mehr irgendwie in den Krieg ziehen. Und da hat er auch so ein paar bedeutsame Sachen so in diese Richtung irgendwie gesagt. Und wir haben noch den Captain dabei, das ist Kuranosuke Sasaki als Yoichi Akitsu. Das ist der Captain der ganzen Gruppe.
Ja, ich wollte nur sagen, Christian, sorry, dass ich jetzt eingrätschen muss. Also da muss ich eben kurz reinhauen für diejenigen Hörer, die es wirklich gerne auf Japanisch dessen hören wollen.
Ja, bitte.
Also Kuranosuke Sasaki. Aber ich meine, jetzt muss ich wirklich auch ganz dünnes Eis dessen begeben. Und wenn jemand mir das dann unter die Nase hält, dann soll er es dessen halt nämlich tun und seinen Spaß daran haben. Aber ich meine, Kuranosuke Sasaki spielte den Mitsushima, das war der Captain. Und ich meine, der kleine Knirps war Yoichi Akitsu.
Da liegt auch keine Hand für ins Feuer. Das kann sein, dass ich das verdreht habe.
Es ist nämlich nur so, ich kenne jetzt, wie gesagt, nur Ryunosuke Kamiki sowie Minami Hanabe vom Gesicht her. Sakura Ando eben als Sumiko kannte ich persönlich jetzt bis auf diesen Godzilla Minus One vorher auch nämlich noch gar nicht. Und halt eben der Hidetaka Yoshioka als eben der Dr. Noda, der war mir schon wiederum ein visuelles Erkennungsmerkmal, dass ich wusste, okay, jetzt weiß ich, wer das ist. Aber es ist halt einfach nur so, da meine ich, dass das halt entsprechend so sich gestaltet hatte, dass wir hier nochmal eben kurz nur ansetzen müssen, ja, weil ich den Film jetzt auch nur einmal dessen gesehen habe, wer halt dessen ich war. Und da müssen wir nochmal vorsichtshalber ein kleines Fragezeichen dessen heransetzen, wer jetzt wirklich wer dessen gespielt hat.
Unbedingt, die Recherche war da auch nicht einfach. Am besten direkt bei uns in die Kommentare hauen, secondunit-podcast.de. Sehr, sehr gerne. Der Kommentarbereich ist für mich immer so der Fußnotenbereich. Also sehr, sehr gerne solche Sachen da lassen, wenn wir da den Dreher drin haben. Bitte, bitte, sehr, sehr gerne. Genau, aber wir wollten ja eben auch noch weiter über die Produktion sprechen und eben auch über den Inhalt. Deswegen werden wir die Figuren da auch nochmal wieder ein bisschen zurückholen und ich glaube eben auch öfter in auch Funktion sprechen, weil das Ganze ja eben auch im Drama rund um die Figuren oft auch eine funktionale Komponente hat, wer sich wie um unseren Protagonisten herum irgendwie auch aufstellt und mit welcher Beziehung ausgehend das Ganze dann eben funktioniert. Aber lasst uns vielleicht gerne noch so ein bisschen erstmal über die Produktion sprechen. Also ein Godzilla-Film ist halt auch ein Film, der sich über Schauwerte und über Spektakel und über erstmal so die großen beeindruckenden Momente auch definiert. Also ich war schon gleich in dieser ersten Sequenz. Henning, da kannst du auch noch mal was zu erzählen. Das ist ja auch eine Referenz an den 54er Godzilla. Wie hieß die Insel noch, wo der Film öffnet? Odo?
Ja, Odo. Ja.
Genau. Also der Film eröffnet halt einfach schon mal super, super stark in dieser Landung. Wir sehen halt, ne, so im Zweiten Weltkrieg, Kamikaze-Pilot, der halt auf dieser Insel landet, wie sich dann rausstellt, ist das so die Notlandeinsel für Maschinen, die Probleme haben, aber die ja eigentlich dazu gedacht sind, sich in den Freitod zu stürzen, um damit halt kriegswirksam zu werden. Und unser Protagonist, scheint erstmal ein Defekt an der Maschine irgendwie zu haben, und der Film erklärt erstmal noch gar nicht viel, außer dass da anscheinend kein Defekt irgendwie vorliegt, und man merkt schon, wie auch eben der ganze Krieg, die ganze Situation auf ihm lastet. So, das ist jemand, der da nicht sage ich mal, aus großer Überzeugung und aus irgendeiner Ideologie in dem Krieg zu ziehen scheint. Und dann gibt's halt eben so diesen ersten großen Bombastmoment, wo Godzilla einfach in die Szenerie tritt. Und also fand ich halt so als Eröffnungssequenz einfach schon mal unfassbar stark. Hat mich sofort abgeholt, ja.
Auf jeden Fall, wie gesagt, denn dieses Element her, dass eben die sogenannten Tokusu, also die Kamikaze-Piloten halt wirklich, also eher jetzt Maschinenschaden vortäuscht, um ja nicht entsprechend fliegen zu müssen. Das ist, wie gesagt, halt eben auch ein Element von eben Takashi Yamazakis Eternal Zero. Also sprich, das ist auch ein essentieller Plotpunkt von diesem Film. Also sprich, wenn jemand wirklich sagt, ich will entsprechend zum Beispiel Eternal Zero gucken, und dann guckt jemand Godzilla Minus One direkt hinterher oder einen Tag später meinetwegen, der wird sofort nämlich dessen erkennen, dass es genau dasselbe Stilmittel beziehungsweise das sonstige ist, weil eben viele japanische Soldaten, wie gesagt, die haben zwar notgedrungen natürlich weitergekämpft, ja, aber diese Desillusion, dass man den Krieg nicht gewinnen konnte, hatte trotzdem auch in der Realität um sich gegriffen. Das ist richtig.
Ja, und da halt eben dann auch schon gleich, also das ist eine unfassbar intensive Situation, und er wird ja da nochmal herausgefordert, weil er der Einzige ist, der irgendetwas, also es sind alles Mechaniker auf dieser Insel, es ist kein Militärstützpunkt, der da irgendwie in der Szenerie steht, und niemand kann sich da irgendwie zur Wehr setzen, und er wird halt als Pilot aufgefordert, so ey, spring in deine Maschine, du bist der Einzige, der sich hier und uns irgendwie zur Wehr setzen kann, helf uns, so setz dich in deine Maschine und schieß auf dieses Wesen. Und das schafft er halt auch nicht. Also er bringt es halt nicht zustande. Und dann ist halt wirklich komplette Zerstörung, und wie er dann ja selber auch im Laufe des Filmes halt auch immer wieder, also das als weiteres Trauma irgendwie mit sich trägt, dass er eben nicht in der Lage war, sich und andere, also sich selbst zur Wehr zu setzen und eben auch für andere zur Wehr zu setzen. Und das ist schon mal, also auch für den weiteren Filmverlauf ist es halt komplett tonangebend. Ja, also wer vielleicht vorher nicht so, wer vielleicht nur durchs Kinoplakat irgendwie ins Kino gegangen ist, weiß in dieser Szene sofort, was das für ein weiterer Film irgendwie wird. Und das fand ich halt auch total stark filmisch, um einfach den Ton an. Also da kommt ja, wie gesagt, einfach alles zusammen. Die Musik, die Special Effects, die Geräuschkulisse, das Setting, die Szenerie, die Figuren, das zentrale Motiv eigentlich, Godzilla als eben auch Zeichen des Todes, Zeichen des Lebens, diese Dualität, in der sich eben auch der Shikishima da irgendwie in Verbindung sieht. Also das ist ja wie so ein Prolog und wie so ein Minifilm eigentlich schon. Der nimmt eigentlich ganz, ganz viel vorweg zu dem, was halt später kommt. Fand ich halt einfach super stark. Und ich glaube, Randy, du schüttelst mit dem Kopf, also du nickst und sagst genauso.
Genau, der Anfang war eh schon richtig sehr, also wirklich sehr gut inszeniert. Da hat man auch die tolle Regie von Yamazaki gesehen und ich fand es auch toll, dass der Godzilla nicht gleich in der Mutation eingebaut wurde, sondern als Godzilla-Saurus sozusagen noch vor der Mutation. Da war ich auch sehr überrascht. Und man hat auch gesehen, die Schauspieler haben das auch gut rübergebracht, diese Angst und Verzweiflung, was sie gegen dieses Wesen ausrichten sollten. Und auch er, wie er innerlich mit sich gerungen hat, drücke ich jetzt das Maschinengewehr ab oder doch nicht? Also wirklich top. Also der Auftakt war wirklich sehr, sehr stark. Das muss man wirklich sagen.
Ja. Und nimmt die ganze Sache halt eben, also erdet die ganze Sache auch. Erdet das Setting, ja. Erdet das Monster, erdet den Film. Das finde ich, funktioniert einfach total stark. Und selbst ich, der wirklich wenig, also ich kenne den 54er Godzilla, das haben wir ja auch im Podcast besprochen, der hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sowieso so, also ich setze mich mit Godzilla-Filmen ja immer nur so ein bisschen in der Spitze auseinander. Ich gehe halt nicht so tief rein. Ich kenne nicht alle Filme, so wie ihr. Meine Referenzen sind halt geringer, so, aber selbst da habe ich einiges erkannt. Und auch einfach nur so die Stimmung, so irgendwie so also das hat mich auch sofort abgeholt, dass ich sofort wusste, ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich überlegt habe, okay, also wie gesagt, ich wusste erstmal jetzt gar nicht so viel über den Film. Ist das jetzt irgendwie eine Vorgeschichte? Ist das, also versuchte sich inhaltlich irgendwie auch an den 54er, ist es ein Prequel? Ist das, wie steht er mit dem Film irgendwie in Verbindung? Versucht er da irgendwelche Brücken zu schlagen? Da habe ich ganz viel am Anfang drüber nachgedacht, weil ich dieses, also ich hatte diesen Stimmungsbogen, der mich an den 54er erinnert hat, ohne dass ich da jetzt die großen Referenzen gesehen habe, aber ich habe sie gespürt und das fand ich auch total stark. Henning, ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast einen größeren Referenzbogen, wie hat für dich denn so diese Eröffnung funktioniert?
Also die Eröffnung hat wirklich natürlich, wie du schon richtig sagtest, richtig gut auch dessen funktioniert, weil bevor halt ich auch die ersten Trailer sah, beziehungsweise auch den Film natürlich schlussendlich, war mir klar, wirklich, als dann wirklich auch im Web die ersten Infos so auch ein bisschen durchgewabert waren, ja, Yamazaki macht irgendwas mit Godzilla, beziehungsweise es kommt ein Kaiju-Film, bevor es, also es, sag ich mal, es wurde werbetechnisch so angegeben, ja, es hieß nur Blockbuster Monster Movie, sozusagen als Platzhaltertitel. Das hätte ja alles wunderbar sein können, aber dass es dann Godzilla schlussendlich werden sollte, war ja natürlich jetzt das ganz große Geheimnis und trotzdem fühlte ich mich wirklich auch sofort nämlich daran erinnert. Es war wirklich, wie du schon richtig sagst, also du hast dahingehend jetzt nichts erwähnt, was ich nicht auch dessen nämlich gefühlt habe. Ich möchte aber schon mal im Vorfeld jetzt schon mal einen kurzen Bogen in die größere Handlung halt dessen setzen, nachdem Godzilla eben mutierte weiter und so fort und entsprechend dafür sich dann in Tokio halt dessen nämlich rächt. Da gibt es natürlich auch sehr viele Referenzen an den 54er-Film, auch visuell. Und jetzt kommt's. Geradewegs war diese Postkriegssituation in Japan des Wiederaufbaus in der Realität für Japan wirklich ein sehr moralisch und psychologisches Problem dessen darstellt. Also sprich die Akzeptanz des, wie gesagt, dass die Leute, wie Kaiser Hirohito sagte, wir müssen jetzt das Unerträgliche ertragen, sozusagen. Das ist ja, wie gesagt, auch in dem Film halt wird es damit auch mitverarbeitet, aber eben auf typisch Yamazaki-mäßige Art und Weise, dass er mehr behutsam dessen dahin angeht, jetzt nicht den Zeigefinger in die Hand hält und sagt, ja, ihr oder so. Nein, eben nicht, sondern dass er sich versöhnlich halt dessen damit halt nämlich stimmt, weil eben die Zivilbevölkerung wurde ja vom japanischen Militär komplett von Anfang bis Ende ausgenutzt. Denn das japanische Militär, damals darf man nicht vergessen, die haben den Krieg im Pazifik mit den Angriffen auf China und sonstiges mehr oder weniger selber inszeniert und dann die Chinesen dafür verantwortlich halt nämlich gemacht. Und weil eben aus diesen ganzen japanischen psychologischen Zusammenhängen, die in ihrer Seele dessen existierten, war es wirklich halt so, dass natürlich dann viele Japaner auch bis zum heutigen Tage gewisse, entweder sei es Gräueltaten oder auch Nicht-Gräueltaten, Leute und so fort, natürlich nicht richtig verarbeiten können, Leute und so fort, wie wir Deutsche das beispielsweise nämlich getan haben. Und worauf ich jetzt ursprünglich hinaus wollte, war nämlich, dass nämlich im Film sehen wir, wie wenn Godzilla Tokio nämlich zerstört, dass nämlich Menschen durch die Luft fliegen oder auch wirklich, ich meine sogar richtig gesehen zu haben, dass Godzilla auch mal wirklich jemanden platt tritt, weiter und so fort. Und diese Inszenierungsweise ist sehr hart, sehr real auf jeden Fall, aber für einen japanischen Kinofilm absoluter Tabubruch, meiner Meinung nach, weil einfach wirklich, ja, wenn die Leute, sag ich mal, mit Wirefu und sonstiges durch die Gegend gezogen werden, ist es ja natürlich normal so typisch, ja, das ist noch für Spezialeffekte, ja, aber das richtig für eine fiktionale Handlung trotz allem wirklich zu sehen, wie Leute, sag ich mal, vom Dach stürzen oder aus dem Zug stürzen oder sonstiges, das ist doch mehrheitlich, wirklich für auch das erstmal jetzt im größeren Rahmen des Kaiju Ega, mehr oder weniger etwas, was wir gar nicht kennen, was eigentlich eher eine Art Tabuthema halt dessen ist, weil Godzilla soll ja eigentlich, auch wenn er wie hier antagonistisch ist, trotzdem noch relativ viele Leute dessen nämlich ansprechen, also auch noch kleine Kinder. Und das ist natürlich alles andere als ein Kino, ein Kinderkinofilm, das ist klar, aber trotzdem meine ich nämlich nur, dass Toho geradewegs, weil die ja so typisch auch japanisch-konservativ halt dessen sind, Yamazaki die Erlaubnis gegeben haben, ja, du willst also Menschen durch die Luft fliegen lassen, auch wenn es nur CGI-Menschen sozusagen dessen sind. Das ist schon, dass sie das genehmigt haben, dass sie dieses Risiko eingegangen sind, das verdient absoluten Respekt, weil wir in Anführungszeichen sind es gewöhnt, wenn wir beispielsweise einen Hollywood-Film sehen, wenn da zum Beispiel ein Sturm auftaucht und da Leute weggesogen werden, weiter und so fort, dann sage ich mal, ist das in Anführungszeichen normal für das westliche Kino. Aber für ein japanisches Kino ist das nicht normal. Und dass diese alleine für diesen Plotpunkt oder diese Inszenierungsweise muss man Yamazaki schon wirklich gewisse Lorbeeren, sage ich mal, zukommen lassen, dass er sich dahingehend zum einen durchgesetzt hat und zum anderen das dann auch wirklich inszenieren konnte. Weil ich denke mir, jetzt so nach und nach wird es auch auf japanischer Seite da auch gewisse kritische Stimmen nämlich geben, die genau sagen werden, was da Yamazaki gesagt hat, ist unmenschlich, das darf man nicht zeigen und was weiß ich wie noch alles, obwohl wir ja alle wissen, wenn eine Katastrophe dermaßen großen Ausmaßes kommt, die mit der Atombombe auch verworfen ist, dass dann Menschen durch die Luft fliegen, weiter und so fort. Das ist dann in Anführungszeichen nur leider real, beziehungsweise in dem Sinne realistisch genug, sagen wir es mal so.
Ja, wobei ich das Gefühl habe, also du hast so den Bogen Richtung Hollywood gezogen. Ich habe das Gefühl, dass das da mittlerweile auch immer, ich sag mal, unkonkreter irgendwie wird, ne? Also dass man sich irgendwie so das bei so Katastropheninszenierungen, die eben auch so im Blockbuster-Kino, gerade im Superhelden-Kino irgendwie ganz stark sind, das Ganze auch eher in so abstrakter Natur stattfindet. Also da sind wir es eigentlich auch nicht mehr so richtig gewohnt, den Schrecken solcher Ereignisse auch mit so schrecklichen Bildern irgendwie zu sehen. Das wird auch eher ein bisschen abgedämpft, habe ich so den Eindruck. Genau. Aber
ist richtig. Nur die Sache ist nochmal die, dass das muss ich kurz noch einblenden. Also wie gesagt, es soll jetzt halt nicht sein, dass entsprechend Godzilla Minus One eine Anbiederung an Hollywood ist.
Nein, das
wollte ich nochmal sagen, weil der ist wirklich urjapanisch, weiter und so fort. Also man darf nur nicht entsprechend jetzt diese Konnotation dessen setzen, nur weil Yamazaki in Anführungszeichen durch seine eigene Inspiration jetzt meinte, ich mache jetzt mal kurz so, aber jetzt muss ich mich quasi komplett Hollywood
anbieten. Nein, ich wollte gerade eben den Bogen schlagen und sagen, also weil du das auch so beobachtet hast, ich habe da noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil, also der Film, ich muss ihn auch mindestens irgendwie noch einmal gucken, um ihn glaube ich, noch mal besser verarbeiten zu können, so, weil der mich auch echt gerade im Kino halt so mitgenommen hatte. Also mir sind, glaube ich, auch ein paar Sachen gar nicht so sehr aufgefallen, auch was Inhalt und so nachher angeht. Aber starke Beobachtung, dass du sagst, eine, wenn man vielleicht so will, eine Grausamkeit, eine visuelle Grausamkeit, eine Grausamkeit in der Inszenierung, die du sagst, findet traditionell nicht so in den Godzilla-Filmen statt, wie es Godzilla Minus One hier tut. Das habe ich gerade rausgehört. Ist das soweit richtig?
Ja, das ist richtig. Das ist nur ganz, ganz wenigen Filmen.
GMK war ja praktisch der Letzte, der das so detailliert gezeigt hat, wo Godzilla praktisch direkt auch Menschen mit seinem Heatray gekillt hat, Soldaten direkt angegriffen hat. Ich glaube, davor war es doch zuletzt wirklich eigentlich der 54er fast, oder?
Vergiss nicht den 84er, Randy, wo Godzilla...
Ach ja, der 84er, genau.
Weil das ist halt nämlich so, Christian, denn Godzilla, sag ich mal, was diese Civilian Casualties, dieses Zeigen sozusagen, das ist bei Godzilla eigentlich relativ selten, dass man dahingehend die Opfer sieht oder wirklich richtig, sagen wir mal, wie du schon gerade sagtest, diese visuelle Grausamkeit seiner Exzellenz, das ist wirklich sehr selten, trotz allem halt nämlich zu sehen, aufgrund halt eben dieser emotionalen Befindlichkeiten und so weiter. Das müsste man eigentlich natürlich viel, viel häufiger halt dessen sehen. Und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, dass wir das überhaupt nochmal sehen durften. Trotz allem ist wirklich in dem Sinne wirklich wichtig, halt dessen nämlich jetzt auch nämlich gewesen, um nochmal wirklich verstehen zu können, ja, Godzilla ist der Tod, Godzilla ist der Krieg, weiter und so fort, und der ist grausam, weiter und so fort, der macht von niemandem um nichts dessen halt, weiter und so fort, und ja.
Meine Frage ist, was macht das mit euch? Was macht das mit uns im Kino, im Kinosessel? Also ist das eine Komponente, die, also ich merke, ich hätte das so nicht formulieren können, aber ich hatte auch dieses Gefühl, also eine Intensität, eine Härte auch in den Bildern, in der Inszenierung irgendwie zu haben, die ich persönlich ja irgendwie auch angemessen finde. Also wie du gerade gesagt hast, Godzilla irgendwie auch als dieses sehr schrecklich mahnende Wesen, also das hat mir schon immer irgendwie gut gefallen, wenn ich das Gefühl hatte, okay, das ist eine Naturgewalt. Das ist etwas, was die Menschen ohnmächtig zurücklässt und was eben auch so den Bogen auch wieder zurück auf den Menschen irgendwie schlägt. So, was macht das mit euch, Randy? Was macht das mit dir als Godzilla-Fan? Wie gehst du damit um?
Also ich muss auch sagen, ich fand das natürlich auch schon, also die Bilder waren teilweise für, wie wir schon gesagt haben, jetzt für Godzilla-Filmverhältnisse seit GMK jetzt wirklich sehr hart und sehr drastisch. Aber wie man schon sagt, na klar, wenn so ein gewaltiges Monster angreift, hast du ja nun mal Schäden und so. Ich fand es auch schon heftig inszeniert am Anfang, als der Godzilla-Saurus sozusagen sich da nach und nach die Mechaniker geschnappt hat und hat die dann so durch die Luft geworfen. Gut, dass er jetzt kein großer Splitter ist, dass er die jetzt zur Hälfte durchbeißt und so, war vielleicht zu erwarten. Aber ich muss sagen, also ich habe da auch schon so ein Kloß im Hals, wenn man das so direkt die Bilder sieht oder wo Godzilla denn durch Tokio stampft und dann siehst du diese Druckwellen und die Menschen fliegen einfach nur zur Seite durch die Wucht, weil du kannst ja dagegen nichts machen. Das Einzige, was mich da allgemein so ein bisschen an dem Film gestört hat, Henning weiß das, ich habe das nicht so ganz mit dem Godzilla als totale Zerstörungsmaschine. Weil es ging ja schon am Anfang los, der Godzilla-Saurus, der ist ja direkt gegengegangen. Der hat ja nur zerstört da. Und wenn man zum Beispiel Duell der Megasaurier nimmt, hat man ja gesehen, er wollte ja zum Beispiel nur sein Revier verteidigen. Oder hat er ja direkt, als ob er Freude am Töten hatte sozusagen, als ob ihm das, was er da getan hat, richtig Spaß macht. Und nachher nach der Mutation ging es ja mit Godzilla so weiter. Das sah ja aus, als ob er direkte Tötungsfreude hat, einfach nur als Zerstörungsmaschine. Und ich mag lieber so, was man auch beim 54er zum Beispiel sieht, noch Charakterzüge, so ein Wesen, er sieht, er schaut ja zum Beispiel im 54 immer, bevor er zerstört oder angegriffen wird, immer noch so, hast du diese langsamen, ruhigen Bewegungen, wo er guckt, ist da jemand, bin ich alleine und so, aber er geht ja nur wirklich von Anfang an gegen. Aber dadurch ist die Zerstörung, sag mal, jetzt gerechtfertigt, und dass man das so sieht, leider, also das Leid der Menschen und so, aber ich hätte lieber, ganz ehrlich, noch ein paar Charakterzüge an Godzilla, ehrlich gesehen, weil
Also
ich sag mal so, diese reine Zerstörung ist, ich habe jetzt nicht, wie im 54 zum Beispiel, wo ich jetzt mit Godzilla mitleide, wo ich auch mit ihm als eigenen Charakter mitgehe, habe ich bei Minus One jetzt praktisch nicht gehabt. Da war es mir fast sozusagen eigentlich egal, wenn sie jetzt Godzilla, wo ich mir sage, ob sie den jetzt zum Schluss zur Strecke bringen oder nicht, nimmt mich jetzt einfach nicht mit.
Aber auch eine sehr gute Beobachtung. Das ist ja, das geht denn ja hier bei Minus One, also ich finde den Begriff Naturgewalt trifft es irgendwie besser als das, was du gerade beschrieben hast, was ja vielleicht mehr so in den Bereich, also eher Bereich so animalisches Wesen geht. Also ein Wesen, ein Tier, was eine Motivation hat, was irgendwie nachvollziehbare animalische Instinkte, Gründe irgendwie hat, um zu handeln, um zu tun, so, und diese Komponente fehlt hier eigentlich. Also es ist eine Naturkatastrophe, die stattfindet, wenn man so will, und die hat ja auch keine Motivation. Also ein Tsunami hat ja keinen Grund, keinen animalischen Grund, etwas zu tun, und so wirkte Godzilla hier aber auf mich auch. Wieso? Ja, also was es aber halt noch schrecklicher macht, ne? Also es gibt halt kein irgendwie nachvollziehbar, also auch kein, wie du so schön gesagt hast, keine Identifikationsfläche auch für uns als Menschen und uns irgendwie darin wiederzufinden und etwas zu lernen und etwas, aber es ist halt einfach nur Naturgewalt. Es ist Natur und Gewalt in dem Moment, die da auf den Menschen irgendwie so niederfährt, was natürlich auch zu den Motiven des Filmes und zu der weiteren Handlung irgendwie auch passt. Also etwas, was ja auch komplett außerhalb unserer Reichweite irgendwie ist. Also mit einem animalischen Wesen kannst du vielleicht noch irgendwie, du kannst mitfühlen, du kannst vielleicht auch, ja, so ein, also du kannst es vielleicht noch eher anklagen und versuchen, Verständnis irgendwie zu erzeugen. Also das ist eine andere Beziehung als eine Naturgewalt. Ein Vulkan kannst du nicht irgendwie, mit einem Vulkan kannst du nicht reden, so platt gesagt. Der passiert halt einfach. Und ist auch eine schöne Beobachtung, dass das hier so eine Naturgewalt einfach ist, die wir hier sehen, die hier stattfindet.
Ja, dazu, Christian, sei noch kurz erwähnt, ich hoffe, dass ich das auch in kurze Worte halt dessen fassen kann. Also was macht das mit mir? Also wenn man Godzilla-Fan halt dessen ist, natürlich ist Godzilla der Protagonist, beziehungsweise der Charakter, auf den man ja schaut sozusagen, neben den menschlichen Charakteren. Und ich muss auch persönlich sagen, sicher, für die Realität würde ich natürlich dann auch so ein Wesen wie Godzilla natürlich dann nämlich hassen. Beziehungsweise würde ich auch ablehnen, dass es heißt, wieso tust du das? Du tust weh, beziehungsweise auch wenn du selber verletzt bist oder sonst ist, was du tust, ist nicht richtig. Das macht es wirklich dann halt wirklich sehr, sehr schwierig, sag ich mal, die Beziehung, die man als Fan zu Godzilla hat, aber auch gleichzeitig zu dieser fiktionalen, aber dann doch wieder metaphorisch sehr stark angereicherten Geschichte hat, dessen will ich für sich zu vereinbaren. Da ist eine Antwort wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich finde das gut, dass es diese Schwierigkeit halt nämlich hat, weil, wie ich schon sagte, Godzilla ist auch der Krieg im Metaphernbereich. Und das sage ich mal nochmal als Gegenpol, dann hole ich schon mal ganz kurz raus. Godzilla aus Shin Godzilla wird ja genauso immer vorgeworfen, er wäre emotionslos und er würde ja, wie gesagt, nur in dem Sinne, wenn er angegriffen wird, verteidigt er sich, aber sonst ist er nur emotionslos und bla bla bla. Der Film wäre langweilig, würde schnarchen und wie auch immer. Dabei muss ich wirklich sagen, beide Filme, wie gesagt, beziehungsweise Hideaki Anno, Shinji Uchi und eben Takashi Yamazaki kommen wunderbar miteinander gut aus. Shusuke Kaneko und Takashi Yamazaki kommen gut miteinander aus. Godzillas metaphorischer Bereich ist so unglaublich groß. Und wenn wir jetzt nur diese negativen Komponenten betrachten, wenn Godzilla der Antagonist halt dessen nämlich ist, wie hier auch in Minus One und auch in Shin Godzilla, dann muss man wirklich sagen, ja, der Krieg bei Minus One jetzt, sage ich mal, Godzillas Hauptmetapher, der ist gnadenlos. Der Krieg ist eine Erfindung des Menschen, weiter und so fort. Weil in der Natur gibt es keine Kriege, weiter und so fort. Dort sind auch, wie du schon richtig gesagt hast, Christian, auf dem animalischen Aspekt natürlich die Instinkte und sonst ist dieses Fressen oder Gefressen werden, ja. Aber weil der Mensch eben so etwas wie Krieg erfunden hat, weiter und so fort, ist Godzilla hier wirklich nur das Karma sozusagen, die Rückfolge unserer eigenen Ignoranz, unseres eigenen Schattens, unserer eigenen Negativität uns gegen selber gegenüber. Und dasselbe ist bei Shin Godzilla genau auch, nämlich auch nochmal das ebenfalls, dass man sagen kann, wie du schon richtig gesagt hast, Christian, mit einem Vulkan kannst du nicht reden, mit einer Naturgewalt kannst du nicht reden. Plus zusätzlich noch, dass die Japaner so oder so wirklich sich ja auch dessen in letzter Zeit mehr denn je würde ich fragen, ja, was bedeutet überhaupt der Sinn von Streitkräften beispielsweise, weil wiederum auch diese Komponente, ist der Krieg wirklich eine Naturgewalt oder ist sie doch eine Erfindung des Menschen oder irgendwas dazwischen? Wie gesagt, innerhalb der japanischen Philosophie beziehungsweise innerhalb des japanischen Denkens findet hier in Minus One auch sozusagen eine Reflexion dessen nämlich statt, womit wir wirklich sagen können, auch als Westler, wir müssen darüber nachdenken, wie wir mit der Natur umgehen wollen, beziehungsweise auch mit uns selber, weiter und so fort. Denn jede Aktion, die wir tätigen, erzeugt eine Reaktion. Und das sagt der Film halt dessen nämlich aus. Also in dem Sinne, sagen wir mal so, um es jetzt ganz überspitzt zu sagen, wenn der Mensch es schafft, mit sich selber Frieden zu schaffen, und das auch durchzuhalten, weiter und so fort. Und will ich ein Utopia des Friedens dessen und der Nächstenliebe schafft, dann ist ein Charakter wie Godzilla sozusagen ein Relikt, beziehungsweise kann er in Rente gehen und will ich dann sagen, dann hat er seine Bedeutung verloren. Aber solange der Mensch wirklich negativ halt dessen wirklich bleibt, wird Godzilla gebraucht werden.
Das ist sehr, sehr spannend, weil du jetzt zum Beispiel auch über den Krieg gesprochen hast. Also klar, wir sind hier unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ist es der Krieg? Ist es nicht auch eher die Atombombe, um es nochmal weiter runterzubrechen? Weil das Entscheidende war ja auch, und das macht Godzilla Minus One ja auch sehr stark, auch in sehr starken Bildern auf. Und das fand ich halt auch ganz toll, dass der Film halt in dieser, im Blockbuster-Kino auch einfach also auch Dinge so miterzählt, die mir so auch noch nicht klar waren. Also ich fand es zum Beispiel ganz beeindruckend, als der Shikishima zurückkommt als Kamikaze-Pilot, der ja überlebt hat, was ja schon mal per se irgendwie eigentlich ein Widerspruch irgendwie ist, ja, und dann von seiner Nachbarin halt total fertig gemacht wird, die jetzt ihm sagt, so, dein Überleben hat dazu geführt oder du bist mit Schuld, dass wir den Krieg verloren haben, was ich einen total krassen Aspekt fand, einfach weil das mit Sicherheit Verhandlungen, kulturelle, politische, gesellschaftliche Verhandlungen auch aus der Zeit waren, die ich so als Westler und als jemand, der sich historisch halt eher, also aufgrund der eigenen deutschen Historie mit anderen Aspekten des Zweiten Weltkriegs beschäftigt hat, fand ich das einfach eine ganz krasse Beobachtung, also wo ich mich schon gefragt, also ne, während sie halt in diesen Trümmern standen, während sie halt im komplett niedergebombten, niedergebrannten Ruinen stehen vor dem Nichts und da versuchen irgendwie so etwas wie ein Leben wieder aufzubauen. Also das fand ich schon total krass, dass der Film halt solche Sachen auch irgendwie mit anspricht. Aber um den Bogen nochmal so zurückzuschlagen, du sagst Godzilla als mahnendes Wesen oder als mahnende Naturgewalt dem Menschen gegenüber wie soll man sagen, ja, als Sinnbild des Krieges. Und da frage ich mich halt, ob es nicht auch eher noch zugespitzter auch Sinnbild der Atombombe ist, um eben auch die menschliche Hybris auch in dieser Atombombe. Also ich musste halt ganz oft an den Film Oppenheimer denken, der dieses Jahr in den Kinos lief, der halt auch filmkulturell noch immer ganz stark in der Luft liegt, so einer der größten Blockbuster dieses Jahres. Und ich fand es halt so spannend, dass wir im Jahr 2023 auf einmal über die Atombombe filmisch wieder verhandeln, aber halt sozusagen von diesen unterschiedlichen gegensätzlichen Enden heraus, ne? Also der Erfinder der Atombombe, der sofort bereut hat, als er erkannt hat, was er da erfunden hat, und dann Godzilla Minus One, der Film, der uns zeigt, was halt die Spätfolgen und die Auswirkungen dieser Bombe sind, ohne dass beide Filme die Bombe halt irgendwie direkt zeigen, was ich auch total spannend finde, aber Godzilla eben als Mahnmal des Menschen gegenüber auch, also weil die Atombombe ist halt menschengeschaffen, der Krieg ist menschlicher Aspekt oder Menschlichkeit, ein Teil des Menschseins ist es, Krieg führen zu können und es auch zu tun. Aber die Atombombe als hochentwickelte technologische, auch sehr menschliche Fähigkeit, nämlich sich der Natur so zu bemächtigen und sich auch so über die Natur zu stellen, um dieses Ding zu erfinden, was in der Lage ist, uns alle mehrfach wieder auszulöschen. Mhm. Also, dass Godzilla nicht eher damit in Verbindung steht und damit auch den Zeigefinger auf den Menschen zeigt und sagt, ihr seid nicht nur in der Lage, euch zu bekriegen, ihr seid in der Lage, mit euren eigenen hochentwickelten kognitiven Fähigkeiten halt, also in dieser hochentwickelten Form des Krieges mittlerweile zu vernichten. Und das sind ja auch völlig neue Aspekte. Also, ist Godzilla nicht eher das Mahnmal der Atombombe?
Ja, natürlich. Das ist er. Das ist er ja auch. Das ist ja auch der 54er-Film genauso halt nämlich auch ausgesagt. Das ist halt einfach nochmal die Komplementärkomponente einfach nochmal dazu, dass wir jetzt nur das direkte Postkriegs-Japan halt nämlich haben. Der 54er spielt ja, wie gesagt, 9 Jahre nach Hiroshima und Nagasaki weiter und so fort. Hier haben wir jetzt nur 2 Jahre eben halt eben dazwischen. Also das ist eben halt, wie du schon sagtest, richtig, weil diese gewaltige Metaphorik, die Godzilla halt dessen inne hat, als eben Symbolcharakter, in welcher Auslegung auch immer, ob nun positiv oder negativ, ist jetzt erstmal nicht dahingehend wichtig. Das macht ja diesen Reichtum dieses Charakters halt nämlich aus, weil er ist Projektionsfläche, weiter und so fort. Er ist eine Projektionsfläche für so viele menschliche Themen, weiter und so fort. Und das wird ja häufig, muss ich ja leider sagen, verkannt. Und jetzt nochmal ganz kurz eine andere Brücke. Beim Monsterverse muss ich ganz klipp und klar sagen, auch wenn es natürlich Unterhaltung halt dessen ist, diese, wirklich, sagen wir mal, sozialkritische Komponente wird häufig, bis auf den 2014er, ein ganz kleines bisschen mehr oder weniger dem nur Heroischen sozusagen geopfert, die Godzilla dann in seiner psychologischen Entwicklung sozusagen hat er mich durchmachen kann, wohlgemerkt. Und deswegen ist es halt wirklich auch so spannend, weil du ja auch sagtest, ja, gibt ja momentan so viel Godzilla-Content, ja, dass man wirklich jetzt die Wahl hat, ja, welcher Aspekt liegt jemandem denn wirklich persönlich am liebsten? Also man hat da wirklich die freie Auswahl. Und geradewegs, wenn man diesen Konflikt nochmal jetzt wirklich für den Generalzuschauer des Westens nochmal sehen kann, hier haben wir Godzilla in seiner ersten Position, so als Antagonist, als die Bedrohung, der Krieg, die Atombombe, alles Negative, was den Menschen dessen ausmacht. Und dann hast du das Monsterverse als Gegenpol, wo du dann siehst, aha, okay, das ist dann ein heroischer Riesendinosaurier, der dann quasi dafür sorgt, entweder aktiv oder inaktiv, dass dann die Menschen trotzdem überleben können und sonstiges. Also diese Widersprüche dahingehend, das macht diese Sache so unfassbar spannend, für mich zumindest.
Randy, wie siehst du das denn? Was ist denn da so dein Favorit?
Ich würde noch mal kurz dazu sagen, vielleicht hätte ich ja mit diesem Zerstörungs-Godzilla weniger das Problem. Die Atombombe selber ist ja unberechenbar. Klar, der Krieg auch unberechenbar. Böse, grausam. Da steht ja der mutierte Godzilla gut da. Vielleicht, Godzilla ist ja aber trotzdem ja praktisch ein unschuldiges Lebewesen, was durch die Atombombe, durch diesen Menschen mutiert ist. Wenn man den Godzilla-Saurus nicht am Anfang aber auch schon gleich als Zerstörer dargestellt hätte, sondern ihm da noch ein bisschen das Leben gezeigt hätte, so dieses, erstmal vielleicht, keine Ahnung, er geht neugierig ran, die anderen beschießen ihn und dann wird er erst aggressiv oder so. Aber er ging ja gleich auf Mordtour, schon vorher und danach. Vielleicht hätte ich dann ein bisschen weniger das Problem mit diesem zerstörerischen Godzilla gehabt, dass man ihn vorher wirklich nochmal als unschuldiges Wesen sieht, was durch den Menschen halt in diesen neuen Körper, in diese neue Rolle gezwungen wird. Das ist vielleicht so mein größter Kritikpunkt mit an dem Godzilla.
Und so als Mahnmal der Atombombe, wie hast du das so wahrgenommen jetzt in diesem Film? Also auch in Bezug so oder in Relation zu den Menschen?
Also als Mahnmal, ja, kommt er in dem Film, sag ich jetzt mal, auch gut rüber dadurch. Weil, klar, die Menschen haben ja mit der Atombombe oder praktisch eine Kraft entfesselt, die man ja nicht kontrollieren kann. Diese hätten auch irgendwo sein lassen können. Wie du schon sagst, er hat praktisch die Atombombe erfunden und bereut es im nächsten Moment. Aber sie war ja trotzdem da, die Kraft. Und ja, Godzilla gibt das ja praktisch gut wieder. Das hört zu, spielt hier mit Sonnenkräften, dann kriegt ihr diese Kräfte auch wieder zurück. Das wird euch irgendwann vernichten. Also in dem Fall kommt das in diesem Film, finde ich, auch sehr gut rüber. Godzilla als Mahnmal gegen die Atomkraft oder allgemein gegen die Atombombe.
Ein Aspekt, den ich hier bei Godzilla Minus One super spannend fand und so auch noch nie wahrgenommen oder gesehen habe, ist ja, dass Godzilla hier irgendwie auch hilft mir da gerne. Ich bin da noch nicht, glaube ich, so auf gerader Linie in diesem Motiv, aber Godzilla ja auch irgendwie als Mahnmal an das Leben. Also Godzilla holt ja immer wieder oder die Ereignisse, das Auftreten Godzillas als Randy, wie du gesagt hast, so als Tötungsmaschine, so, also als eigentlicher Symbol des Todes und des Schreckens, ist aber eigentlich hier in dem Film auch immer wieder dazu da, um unseren Protagonisten zurück ins Leben zu holen. Also die Menschen um ihn herum versuchen, ihn ja irgendwie auch wieder ins Leben zu holen. Er sagt es ja selber auch, der Krieg ist für mich eigentlich noch gar nicht beendet und man merkt ja, dass der, er kreist ja um den Tod irgendwie ständig herum und auf einmal ploppt immer wieder Godzilla auf, eigentlich als Symbol des Todes, aber damit ja irgendwie auch als eine Erinnerung an das Leben, also als so eine Möglichkeit. Und er entkommt dem Tod auch durch Godzilla ja immer wieder auch in Situationen, die Noriko opfert sich auch an der einen Stelle oder scheint sich zu opfern und stößt ihn halt weg vor dieser Druckwelle, damit er halt überleben kann. Und das fand ich halt total krass, dass es halt eben so diese Dualität irgendwie auch ist. Also Godzilla als ein, wenn man so will, irgendwie Wesen des Todes, aber damit auch als ein Symbol des Lebens. Also dieser Schrecken, der halt eigentlich immer da ist, da sein könnte, der so unberechenbar ist und damit halt irgendwie auch die Menschen zwingt, trotzdem weiterzumachen und trotzdem irgendwie zu leben, obwohl die Option des Todes ja eigentlich immer nur so eine Szene entfernt sein könnte. Das fand ich irgendwie ein krasses Erlebnis. Das hatte ich so hatte ich Godzilla irgendwie auch noch nie wahrgenommen. Das fand ich ganz toll in dem Film.
Ja, Christian, hier sprichst du ja auch wirklich die absoluten Kernpunkte der japanischen Psyche halt dessen, nehme ich an, weil hier müssen wir wirklich ganz knallhart, würde ich sagen, als die ersten Menschen die japanische Inselgruppe besiedelt haben, was haben sie vorgefunden? Ja, sie haben zwar eine Inselgruppe vor sich gefunden, aber vorwiegend eine Inselgruppe, die von Bergen beherrscht ist. Das heißt, das Land, wo Menschen leben können, Ackerbau betreiben können und sonstiges, sprich der Platz, wo der Mensch normal leben kann, wo er auch relativ schnell Siedlungen errichten konnte und sonstiges, war und ist stark begrenzt. Das heißt, Menschen auf einem Haufen sozusagen, ne? Und bedingt dadurch, dass natürlich Japan wiederum durch seine Insellage, durch die Plattentektonik, durch Vulkane, durch die Taifune und sonstiges, das hat natürlich die Menschen ohne Ende dessen nämlich geprägt. Und da ist dann auch das entsprechend psychologisch dann später aus diesen Konzepten erwachsen, was natürlich mit den Samurai auch aufgewachsen ist, aufgekommen ist, dieses Giri und Ninjo, also dieses Pflicht und Gefühl, dass das immer im Konflikt miteinander steht, ja, was ist wichtiger? Ist jetzt die Pflicht wichtiger oder ist jetzt das Gefühl weniger? Und gleichzeitig dieses berühmte Ausspruch auch, dass es heißt, wenn die Japaner ihre Kirschblüten sehen, wenn dann auch zum Beispiel ein Samurai sagt, oh, eine Kirschblüte ist gerade runtergefallen, damit weiß ich, dass mein Leben auch quasi jederzeit zu Ende sein kann. Sprich, also es ist jetzt keine direkte Todessehnsucht, nein, es ist mehr eine Realisation dessen, dass das menschliche Leben Endlichkeit nämlich ist. Das haben die Japaner in Anführungszeichen wirklich sozusagen durch ihren kulturellen Kontext wirklich mehr als gemeistert sozusagen, weil wir im Westen versuchen ja immer zu sagen, ja, wir versuchen zwar auch immer das menschliche Leben, soweit es geht, dessen zu leben, ja, aber wenn dann ein Moment sozusagen gekommen ist, wirklich zu sagen, ja, jetzt ist das Leben zu Ende, aus welchen Gründen auch immer, da sind die Japaner nochmal wirklich mit ihrer Wahrnehmung und auch mit ihrem kulturellen Schaffen und den ganzen kulturellen Spiegelungen, die sie uns damit sozusagen geben, wirklich sozusagen, dass sie uns nochmal ihre Perspektive dessen nämlich zeigen. Und das macht, und das nochmal all mit diesen ganzen Komponenten, die wir jetzt schon nämlich besprochen haben, dann wird man erst sich dessen bewusst, dass Godzilla eben eine japanische Geschichte halt dessen wirklich ist, weiter und so fort. Und das darf man halt dessen dahingehend wirklich nicht, finde ich, vergessen. Also ich finde, das ist halt eben dieser Fehler, in Anführungszeichen, den die meisten Leute einfach damit in der Vergangenheit zumindest, vielleicht ändert das sich jetzt mit Godzilla Minus One ein kleines bisschen, dass sie dann jetzt nicht nur sagen, oh, das ist nur ein dummes Kinderkino oder sonstiges, nein, sondern dass sie dann verstehen, weiter und so fort, Godzilla ist eine japanische Geschichte, erzählt von Japanern, meistens für Japaner, aber trotzdem auch nochmal so universell, eigentlich, weiter und so fort, wenn man versteht, weiter und so fort, ja, das menschliche Leben ist nicht so einfach, wie wir immer teilweise halt dessen tun. Nein, das menschliche Leben hat unheimlich viele Facetten und besitzt so viele komplexe Bereiche, weiter und so fort. Da reicht in Anführungszeichen ein Leben nicht aus, um wirklich diese ganzen Facetten zu erfassen.
Da finde ich aber auch, da kommt gerade auch bei Godzilla Minus One, glaube ich, viel zusammen. Also ich glaube, Yamazakis, ich kenne jetzt die anderen Filme nicht von ihm, aber wie du auch erzählt hast, so mit dieser filmischen Hollywood-Prägung irgendwie auch, also das Gefühl hatte ich jetzt auch bei Godzilla Minus One, dass der, das liebe ich bei Godzilla, das liebe ich auch bei anderen, also das liebe ich auch am deutschen Film, wenn der das irgendwie schafft, diese eigene kulturelle Perspektive, jede Kultur, jeder Kulturkreis hat ja irgendwie auch historisch, kulturell, durch verschiedenste Faktoren ein Blick auf die Welt, ein Blick auf das Menschsein, ein Blick auf das Dasein und kann aus diesen eigenen konkreten Perspektiven wunderbar eben auch filmisch, auch popkulturell filmisch Allgemeines erzählen. Aber alle Kulturkreise bringen ja so ihr eigenes Standing irgendwie mit bei diesen filmischen Diskussionen. Wir sind halt gewohnt, Amerika ist halt filmindustriell halt sehr tonangebend, deswegen sind wir da halt Motive gewohnt, die einfach uramerikanisch sind. Das ist der Western, das ist der Lone Ranger, das ist das Individuum steht über dem Ganzen und Gerechtigkeit ist das, was wir uns, wir müssen uns der Gerechtigkeit bemächtigen und müssen halt Superhelden sein und individuell und bla bla bla. Also der Held, die Heldenreise, das ist so uramerikanisches Kino. Deswegen finde ich das halt so stark, wie du auch gerade so schön gesagt hast, dass diese japanisch kulturell historisch geprägte Sichtweise auf das Menschsein und das, wie du gerade gesagt hast, können diese Aspekte sein, diese Nähe von Leben und Tod und dieser Blick auf beides als Gesamtes und eben nicht isoliert voneinander. Also dass da ganz viel eben auch Godzilla dann filmisch aussagt, das finde ich ganz stark, hier. Und ich habe das Gefühl, dass Yamazaki das vielleicht eben auch irgendwie nochmal auf ganz eigene Art auch geschafft hat, in so eine filmische Sprache zu bringen, die, glaube ich, weltweit nochmal zugänglicher irgendwie auch ist oder auch sich der, wenn man so will, ja eben auch Hollywood geprägten Filmsprache auch nochmal leichter bedienen kann, um das, glaube ich, auch weltweit nochmal leichter auch irgendwie zugänglich zu machen. Das finde ich ganz stark. Das habe ich ja auch gesehen. Also der Film guckt sich auch für jemanden wie mich, ich bin japanisches Kino leider nicht so sehr gewohnt, zu meiner Schande. Mhm. Es war eine sehr einfache, leichte Filmerfahrung. Vieles hat mich natürlich auch kulturell, historisch irgendwie irritiert, aber immer mit so einer Zugänglichkeit, was ich immer, wie gesagt, so diese Überlebende, die gesagt hat, so ey, dein Überleben sorgt dafür, dass meine Kinder sterben mussten und so. Also super geil, super toll. Und ich glaube, und das ist nämlich der Punkt, dass jetzt auch gerade im Jahr 2023, und ich finde, wie gesagt, so auch ich habe das Gefühl, dass der Film mit Oppenheimer zusammen so ein wunderbares Double-Feature bilden, weil da, glaube ich, ähnliches auch, also ein ähnliches Denken irgendwo auch dahinter steckt, nämlich auch dieses, also beide Filme haben, glaube ich, irgendwie auch so eine, also beide Filme setzen sich natürlich mit der Atombombe auseinander, klar, aber auch mit der Frage, wie gehen wir als Menschen damit um, dass wir diese Atombombe kreiert haben, dass sie einfach auch da ist, dass sie als ständiger Schrecken Teil des Lebens geworden ist. Und darum geht es ja auch bei Oppenheimer. Wie trägt der Mensch, der das in die Welt sozusagen ersonnen hat, weiter? Und wie geht eben die Nation damit um, die den Schrecken erster Hand gespürt hat? Und das, finde ich, ergibt so ein wunderbares Double Feature in dieser beiden Filme. Mhm. Godzilla Minus One, der das eben zeigt und in beiden Fällen irgendwie auch so ein Appell, glaube ich, irgendwie auch ans Leben ist, aber mit diesem Schrecken im Rücken. Und im Jahr 2023, wo wir nun mal die Nachrichten aufmachen müssen und immer mehr uns mit Kriegen wieder auseinandersetzen müssen, mit Kriegen auf europäischem Boden und mit der Bedrohung von atomaren Kriegen und Bedrohung von atomaren Anschlägen, das ist ja irgendwie relevanter und zeitgemäßer und gegenwärtiger denn je geworden. Deswegen finde ich das krass, dass die beiden Filme auch da so in diesen Zeitgeist irgendwie treffen. Und das hätte ich halt nie gedacht, dass mich diese Erzählung und diese Motive in einem Godzilla-Film im Jahr 23 auch emotional, also auch so menschlich, also dass das so relevant auch in mir arbeitet, was ich da gesehen habe und ich das gar nicht nur so als Film, Popkultur vor mir irgendwie herschieben kann. Das fand ich total, total krass. Ich weiß nicht, ob das euch irgendwie ähnlich so ging.
Ich sag mal so, Randy, da kannst du auch gleich nochmal was dazu nämlich sagen, weil Randy wie ich sind ja, wie gesagt, für euch die allgemeinen Hörer jetzt dieses Podcasts, wir sind ja, wie gesagt, sehr japanaffine Leute. Das heißt, wir befassen uns mit so vielen japanischen Aspekten weiter und so fort und schauen natürlich dann immer auch auf unsere westliche Reflexion dessen. Aber so viel sei noch gesagt, Christian, ich sag mal, der große Vorteil von Godzilla Minus One ist wirklich jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, wegen eben Yamazakis Hollywood-Prägung weiter und so fort. Denn es ist nochmal so, und das kommt jetzt auch, muss ich da schon meinen ersten Kritikpunkt, sage ich mal, in Godzilla Minus One damit einlassen, ist nämlich der, wir haben, wie gesagt, Protagonisten weiter und so fort, sage ich mal, die sind zwar absolut typisch japanisch, ja, aber wie soll ich sagen, es ist doch sehr, findet natürlich auch im Japanischen dieser Konflikt statt, immer zwischen diesem Individuellen, also dem Individualismus und dem Kollektivismus. Und entsprechend ist es wirklich so, dass ich wirklich dann sage, ja, entsprechend, ich mag den Film auch ohne Ende, das ist richtig, aber dieses, sage ich mal, die Bedeutsamkeit, sage ich mal, dass Godzilla auch noch in der Gegenwart, weil der Film spielt ja nun mal bekanntlich jetzt in der Vergangenheit, aber die Bedeutung für die Gegenwart ist nun mal wirklich für mich Shin Godzilla, weil einfach die Bedrohungslage seitens Politikern, die nicht wissen, wie sie was wie zu handeln haben und dann sich in Bürokratie verstrecken und die Katastrophe passiert. Sehen wir zum Beispiel hier in Deutschland mit dem Ahrtal. Es wurde komplett gnadenlos unterschätzt, sonstiges. Und hier haben wir dieselbe Grund, sozusagen denselben Grundstock, der auch den Film Shin Godzilla halt dessen so erfolgreich halt nämlich machte, weil einfach eine Fehleinschätzung seitens Politik halt dessen vorgelegen hat, so weiter und so fort. Willentlich oder unwillentlich ist jetzt erstmal nicht das Thema, sondern es ist eine grundsätzliche Fehleinschätzung von den Menschen, die wirklich gewesen zu sagen, ja, das wird schon nicht so schlimm werden oder sonstiges. Und was ist passiert? Eine Katastrophe ist passiert, weil man untätig halt dessen nämlich war. Anstelle wirklich mal zu sagen, nee, lieber evakuieren beziehungsweise mal Präventionsarbeit machen. Nein, wird nicht gemacht. Und dadurch entsteht diese Katastrophe. Und deswegen ist für mich, Shin Godzilla Minus One, nur für mich persönlich, dem noch weiter überlegen, weiter und so fort, weil eben dieses Bürokratie-Thema, das ist etwas, was wir immer noch in unserer Gegenwart halt das nämlich haben. Plus, nämlich bei Shin Godzilla nochmal, will ich auch nochmal hervorgehoben wird, ja, die japanische Gesellschaft bedingt, wie ich das schon gerade gesagt habe, dadurch, dass die Menschen auf engen Raum zusammenleben mussten von Anfang an, hat sich dahingehend eine kollektivistische Gesellschaft dessen gebildet, die eine eigene Form des Konfliktes hat, Kollektivismus und Individualismus, weiter und so fort. Und dahingehend muss ich wirklich sagen, ja, dahingehend überzeugt mich Shin Godzilla ein bisschen noch mehr, als es meines One halt dessen nämlich tut. Aber ich muss ganz klar und klar sagen, Godzilla wie meines One beziehungsweise Shin Godzilla, das sind auch Filme, die können wirklich einerseits betrachtet werden als das Gegenteil des jeweilig anderen. Also sprich, wir haben Individuen und ein Kollektiv durch Politiker und dann wieder andersrum. Und dann haben wir zum Beispiel einen in Anführungszeichen passiveren Godzilla und dann einen aggressiveren Godzilla. Es ist immer das Gegenteil, rein theoretisch. Aber trotzdem ist es alles Godzilla und trotzdem ist er dann wieder einheitlich sozusagen in der Zerstörung beziehungsweise sonstiges. Und das macht die Sache, sage ich ja, einfach so spannend, dass es jetzt einen zweiten, also eigentlich, wenn wir jetzt mal den 84er Godzilla kurz ausklammern. Wir haben das 54er Original, wir haben Shin Godzilla, wir haben jetzt Godzilla Minus One. Das heißt jetzt, wir haben drei Filme wirklich mit Godzilla, die wirklich seine Bedeutungshoheit, seine Interpretationsfähigkeit auf die Psyche des Menschen mehr als absolut ideal halt dessen darstellen. Und da kann man wirklich auch nochmal wirklich sich aussuchen. Was ist für wen wichtiger? Und zum Beispiel für mich ist es wirklich so, 54 bleibt unangetastet. Wie gesagt, und danach eben folgt für mich Shin Godzilla und danach setze ich Minus One, für, wie gesagt, in meinem persönlichen Gutdenken halt dessen wirklich halt nämlich ein. Und dieser Diskussionsstoff, braucht es wirklich in Anführungszeichen wirklich diese Individuen oder braucht es dann doch lieber den Kollektivismus? Oder nicht? Oder sonstiges. Das macht die Sache auch nochmal für mich so interessant. Auch als gerade als Deutscher sozusagen, der in das ferne Japan halt dessen drauf nämlich blickt und guckt, wie denken die Menschen beziehungsweise wie agieren die Menschen so weiter und so fort, weil ich ja kein Japaner eben bin. Und das macht die Sache einfach, sage ich mal, nochmal spannender, auch in den Argumenten, was du auch gerade gesagt hast. Was macht eigentlich das aus, was wir Kultur nennen?
Randy, wie ist das bei dir? Ich glaube, wir fangen jetzt mal an, die Kritik auch rauszuholen. Wir haben jetzt sehr viel geschwärmt über den Film. Du warst von Anfang an.
Ich muss ja jetzt erstmal nochmal ganz kurz sagen, auch bei Minus One, erstmal fand ich das auch wieder gut, dass Minus One es als Godzilla-Film auch wieder geschafft hat, diesen Schrecken der Atombombe wieder hochzuholen. Weil man muss ja jetzt ganz ehrlich sein, also das ist jetzt aber auch wieder nur meine Wahrnehmung, nach dem 54er, sämtliche Fortsetzungen haben das ja eigentlich alles wieder ein bisschen ausgelassen. Gut, es wurde zwar mal gesagt, okay, das und das Wesen oder der und der Gegner ist vielleicht auch durch Atomkraft entstanden. Aber das war's ja denn auch. Minus One hat's ja das wirklich dieses reine Atomkraftthema, also wie schlimm dieser Atombombenabwurf und das alles ist, was eben 54er ja auch mit ausmacht, erst überhaupt wieder gezeigt. Das ist ja in den ganzen Fortsetzungen, finde ich, auch immer alles ein bisschen unter den Tisch geblieben. Das Einzige, wo ja nochmal versucht wurde, ein bisschen zu zeigen, ja, wo sollte der Mensch nicht mit rumspielen, war ja dann beim Godzilla der Urgegend halt ein bisschen mit der Gentechnik, sag ich jetzt mal. Aber dieses ganze Atomthema ist ja jetzt auch bis praktisch Shin Godzilla eigentlich wieder weggeblieben. Ja, oder Henning, oder korrigier mich, wenn ich jetzt ein bisschen falsch liege.
Also im 84er zum Beispiel hatten wir ja die Bedrohung des Dritten Weltkrieges durch die damalige UdSSR und die USA.
Ach, stimmt, genau, ja.
Das war auch, wie gesagt, nochmal so ein Thema. Also ich möchte jetzt, das würde uns jetzt leider zu weit führen, Christian. Also die Metaphorik eines jeden Godzilla-Films, sage ich mal, können wir jetzt nicht ausdiskutieren. Dazu fehlt uns einfach die Zeit. Aber es ist nur wirklich gesagt, wenn wir wirklich auf die Atombombe uns direkt halt dessen konzentrieren, wie ich auch, in GMK hat auch nochmal, wie gesagt, dahingehend eine sehr, sehr wichtige auch Atombedeutung, weil entsprechend der Film es natürlich dann auch zeigt, als Godzilla seinen Feueratem abfeuert, dass daraus, wie gesagt, auch eine atomförmige Pilzwolke dessen nämlich entsteht. Und das, wie gesagt, ist dahingehend auch nochmal wichtig, weil der Film GMK, wie gesagt, als eben Takashi Yamazakis Lieblings-Godzilla-Film halt auch nochmal die Komponente halt dessen beinhaltet, was bedeutet Würdigung, was bedeutet Erinnerung und weiter und so fort, auch für den militärischen Kontext, weil halt eben Japan und die Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges, weiter und so fort, ist ja bis heute ein Thema oder auch kein Thema sozusagen, wie wir es hier in Deutschland nämlich durch die US-amerikanische Besatzung und Co. halt dessen nämlich gemacht haben, weil eben die Amerikaner damals in Anführungszeichen oder sogar mit knallharten Ausrufezeichen besser formuliert gesagt hat, die sind da mehrgleisig halt dessen nämlich gefahren. Und diese opportunistische Herangehensweise hat sich kulturell sowohl in Deutschland als auch in Japan halt nämlich sehr deutlich gezeigt, beziehungsweise wirkt bis heute.
Randy, du warst noch gerade dabei, ein bisschen auszuführen.
Oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin.
Die Atombombe, du hast ein bisschen rausgestellt, dass du, ich glaube, ganz froh bist, dass ein Godzilla-Film auch sich wieder so auf diese Metapher zurückbesinnt.
Genau, auf diesen 54er zurückbezieht. Andererseits fand ich natürlich, gehe ich auch mit Henning mit, dass zum Beispiel der Shin Godzilla, gerade dieses ganze politische Thema, das zeigt ja auch auf, was heutzutage eigentlich, glaube ich, weltweit bei sämtlichen Ländern und Nationen einfach schiefläuft. Kommt da halt eine Bedrohung von außen, so wie jetzt, sag ich mal, der Godzilla, ja, ist sich keiner einig. Anstatt da mal ein bisschen Zusammenhalt zu zeigen, wie, was jetzt Minus One ja auch gezeigt hat, okay, wir können uns jetzt nicht aufs Militär verlassen, also muss die Bevölkerung sich auf sich selber verlassen. Diesen Zusammenhalt hat ja Minus One auch sehr, sehr gut ausgearbeitet. Das fand ich zum Beispiel auch im Kino auch eine sehr starke Szene, wo er noch sagt, keiner wird gezwungen, wer gehen darf, darf gehen. Mhm. Aber dass der größte Teil doch da geblieben ist. Und zum Schluss, wo der Junior dann mit seinen Schiffen ankam und sagt, hier, ich bin doch nicht nutzlos, ich bin ein Teil von was Großen, ich kann euch helfen und ich habe jetzt die ganzen Schlepper mitgebracht. Fand ich auch sehr, sehr toll gemacht. Und auch wieder Yamazaki da gezeigt, was für eine tolle Regie er da gebracht hat.
Ja, also es geht mir so ein bisschen wie dir, Henning. Ich habe auch vielleicht ein anderes, aber ich habe auch ein Problem mit Minus One. Also der ist für mich nicht perfekt bei all dieser Schwärmerei, die wir auch, also es war mir auch wichtig, dass wir die auspacken, dass das nicht in zwei Halbsätzen einfach verhandelt ist, sondern der Film hat wirklich sehr, sehr starke Momente, all das, was wir schon besprochen haben. Ich finde es eigentlich auch krass, dass wir sehr schnell über die Produktion, glaube ich, uns wegbewegt haben und auf einmal anfangen über Atombomben, Atomkraft und menschliches Dasein und Leben und Tod, und das ist halt alles aus dem Godzilla-Film entsprungen, diese Diskussion. Das finde ich ganz, ganz stark, und das sind auch die Stärken des Filmes, dass der halt so etwas auslöst, und ich glaube auch deshalb auch so eine Resonanz jetzt gerade bekommt. Also der, wenn ich das richtig verstanden und gelesen habe, war der zum Beispiel, glaube ich, nur für eine Woche in den USA irgendwie geplant, im Kino zu laufen. Also so ein eher limitierter Release. Und ich glaube, Toho hatte das irgendwie auch vertwittert oder so, dass die im Gegenteil den jetzt nicht irgendwie aus dem Kino nehmen, sondern nochmal expandieren. Also weitere Kinos den Film zeigen werden und die Zahl sogar noch steigt. Also der Film bekommt da, glaube ich, auch so eine gewisse, ich glaube sogar auch irgendwie in der Shortlist für die Oscars, irgendwie für die besten Spezialeffekte ist der irgendwie mit drin und so. Also ich glaube, da entwickelt sich gerade auch eine gewisse positive Resonanz dem Film gegenüber, die ich großteils auch wirklich mitgehe und auch wirklich ganz, ganz toll und ganz, ganz stark finde. Ich habe halt ein zentrales Problem mit dem Film, und das resultiert aus dieser Tatsache, den Film halt so nah an das Ende des Zweiten Weltkrieges zu legen, so das Thema Nostalgie. Der Film bewegt sich halt in dieser Zeit unmittelbar nach Kriegsende. Und ich konnte das im Kinosaal noch nicht ganz so richtig benennen. Ich hatte da so ein leichtes Bauchgefühl. Ich hatte das Gefühl, dass ich da so manche Motive oder manche Bilder oder manche Inhalte einfach nicht komplett auslesen konnte, weil was mir die ganze Zeit, was ich schwierig fand, war denn irgendwie doch diese relativ starke, also dieser starke Militarismus, der für mich irgendwie in dem Film steckt, ohne sich auch als Militarismus irgendwie auszugeben. Also ich hatte da manchmal schon so die Momente, dass der Film sich irgendwie auch nicht so ganz klar, also dass die Leute, die Motive, auch die Stimmung, auch dieses Heldentum, was der Film aufmacht, dass sich das auch nicht so wirklich von dem davor löst und bricht. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass der Film schon fast so eine Aussage machen will wie, naja, eigentlich waren wir ja gar nicht so übel unterwegs im Zweiten Weltkrieg. Wir standen halt nur auf der falschen Seite, und hätten wir vielleicht eine andere Bedrohung bekämpft, dann wäre es okay gewesen. Und da hatte ich echt so meine Bauchschmerzen mit, dass das irgendwie so ein bisschen historisch so ein bisschen schwammig ist und da vielleicht was relativieren will und irgendwie auch in so einer, also ich habe da auch humanistische Ansätze einfach drin gesehen, wenn Godzilla und hier der Kamikaze-Pilot, der zurück ins Leben muss und der mit dem Krieg nicht aufhören kann, wo ich dachte so, ja, das sind alles richtige Dinge, so lass uns darüber sprechen und verarbeite das. Ich hatte das Gefühl, dass der Film dann manchmal das ein bisschen abwürgt und sagt so, jetzt aber, ne, so, wenn es die Zivilisten sind, die gegen Godzilla kämpfen, die aber alle vorher Militär waren und eigentlich dabei waren, einen brutalen und absolut ungerechten Krieg zu führen gegen die USA und auch gegen den asiatischen Raum, so das, also was da an Kriegsverbrechen passiert ist, das habe ich das Gefühl, das schwingt der Film mal so ein bisschen so unterm Teppich, weil er sagt, naja, wenn es um die richtige Sache geht, dann sind wir irgendwie auch auf der richtigen Seite. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, ja, dann auch wieder so mit der eigenen Perspektive, also wir haben, glaube ich, hier in Deutschland dann doch auch irgendwie erzählerisch gelernt, uns vielleicht irgendwie auch von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs irgendwie anders zu distanzieren und besser und deutlicher zu distanzieren. Wir sind, glaube ich, immer so ein bisschen Fanat da drin, irgendwie alle immer zu Widerstandskämpfern zu erklären und zu sagen, naja, wir hatten die aber auch irgendwie, und das sind dann immer jetzt die großen Heldengeschichten. Und ich hatte das Gefühl, dass Godzilla Minus One irgendwie so ein bisschen versucht, uns klar zu machen, naja, wenn es halt eine andere Bedrohung ist, dann ist das meiste, was wir getan haben, eigentlich schon irgendwie auch okay. Und ein Schleudersitz am Ende des Tages ist dann irgendwie die Rettung für alles. So, wo ich so dachte, boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie es euch irgendwie ging, was ihr da so rausgezogen habt. Ich fand diese ganze, vielleicht ist das auch eher wieder so ein Yamazaki, der da halt irgendwie US-Kino gewohnt ist und Patriotismus ist da halt immer irgendwie auch sehr groß geschrieben und sich gedacht hat, naja,
kann ich auch. Diese Schleudersitzszene mit dem, oh, jetzt müsste ich lügen, Tachibana hieß er, ja?
Ja.
Er hatte ja nun allen Grund, den, oh Gott, jetzt, wie heißt der Hauptdarsteller? Jetzt geht's los.
Der heißt, also der Schauspieler heißt Ryunosuke Kamiki und sein Charakter heißt Koji Shikishima.
Genau, er hat ja allen Grund, ihm zu hassen, vor allen Dingen, weil er ja noch diese Fake News gebracht hat. Er ist für das Massaker verantwortlich, um ihn anzulocken und so. Ich fand das eigentlich rein menschlich, wenn man sieht, diese große Bedrohung Godzillas da, die ja wirklich alles zerstört, alles fertig macht, dass er ihm sozusagen vergeben kann und ihm noch zeigt, komm, hör zu, lebe mit dem Schleudersitz. Es muss nicht noch ein Opfer gebracht werden, weil es gibt schon viele Opfer. Ich fand das wieder eigentlich nicht so jetzt wie in den meisten Hollywood-Filmen, ah, der Held überlebt ja eh zum Schluss oder so, weil er wollte sich ja direkt opfern. Auch starke Szene, wenn er noch das Foto von ihr mit dran macht und dann direkt auf Godzilla zufliegt. Wie gesagt, ich fand das menschlich toll in diesem Mikrokosmos, den dieser Film aufgebaut hat, wo wirklich nur mit Godzilla pure Zerstörung ist, große Gewalt, dass doch Menschlichkeit mit drin ist und er ihm vergeben kann und sagt, hör zu, hier ist ein Schleudersitz, du kannst dich retten, wenn du möchtest. Ich fand das, wie gesagt, toll geschrieben eigentlich sogar.
Fand ich auch, also das Thema so menschlich und Menschlichkeit fand ich irgendwie stark, aber ich fand halt irgendwie diesen Militarismus dahinter. Ich fand dann zum Beispiel diese Szene, wo sie da alle in dieser Halle sind und so Freiwillige zusammengetrommelt haben und sagen so, wir sind aber nicht das Militär, ganz wichtig, wir sind nicht das Militär. Aber ich saß im Kinosessel und dachte, ja, aber vor 2 Jahren wart ihr das. Also ihr seid alle Teil des Militärs gewesen. Jetzt fehlt quasi nur so das oberste Management und irgendwie das Abzeichen auf der Uniform. Aber faktisch wart ihr Teil dieses Krieges so und benutzt das, was ihr da gelernt habt, womit ihr die Welt beherrschen wolltet. Ja, also da sehe ich halt den Bruch. Ich sehe da keinen Bruch drin. Ich sehe da halt eher so ein, wir führen das mal fort, aber halt auf ein anderes Ziel gerichtet. Und da war ich so ein bisschen, wo ich mir dachte, da hört der Humanismus irgendwie so ein bisschen für mich auf, wo ich so dachte, habt ihr denn gar nichts gelernt? Also
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch das, sage ich mal, wird häufig, sage ich mal, vor allem auf der US-amerikanischen Ebene halt nämlich rezipiert. Ist der Krieg Japans wirklich, haben sie sich geändert oder haben sie sich nicht geändert? Ich persönlich kann nur persönlich sagen, dadurch, wenn man jetzt diese Perspektive dessen einnimmt, wie du sie jetzt da erstmal geschildert hast, denke ich mir, wirst du, sag ich mal, sehr schnell an eine Mauer laufen und wirklich dann sozusagen die japanische Kultur als Ganzes nicht verstehen können, weiter und so fort. Gerade weil ich ja schon darauf hingewiesen habe, und das spielt auch wieder eine Rolle, dieses dichte Zusammenleben, dieses Füreinander-Dasein, weiter und so fort. Und du hast recht, es waren zwar dieselben Leute, die natürlich auch dann im Krieg gekämpft haben, dann wurden sie Zivilisten und dann mussten sie jetzt, sag ich mal, sich wieder zusammen nämlich organisieren. Das ist halt nämlich das Problem. Es gibt dieses Sprichwort, die Sieger schreiben die Geschichtsbücher oder so ähnlich. Und Japan hat den Krieg halt eben verloren, weiter und so fort. Und weil die USA sich damals, wie zum Teil noch heute, als die moralische Instanz sehen, dass es heißt, ja, wir sind die moralische Instanz, wir machen nie Fehler, weiter und so fort, und wir müssen der Welt diktieren, wie es richtig läuft. Wir müssen jetzt eben philosophisch kurz eben betrachten, warum dürfen nur sozusagen die USA als Kriegssieger patriotisch sein. So, warum dürfen sie es? Dürfen in diesem Sinne rein philosophisch jetzt ohne eine Antwort erstmal intendiert nicht auch andere Nationen auf sich stolz nämlich sein? Und jetzt ist die Frage, wo kommt dann dieser Stolz überhaupt nämlich für Japan halt nämlich her? Auch hier die Antwort liegt in der Geschichte. Als 1853 Matthew Perry die hier wie gesagt Japan quasi zwangsweise geöffnet hatte, öffnete er aber auch Tür und Tor Japans in dem Sinne, weil die meisten Japaner wussten nicht, dass es noch eine Welt jenseits von China und Korea halt dessen gab. Das ist ein gesamter Globus, ist ein gesamter Planet, das wussten die meisten Japaner nicht, weiter und so fort. Gleichzeitig dadurch, dass natürlich Japan sich jetzt zwangshaft durch die USA der Welt geöffnet hatte, was die USA, wie gesagt, ja erzwungen hatten, wurden die Japaner diesen Gefühlen, was wir Patriotismus, Kolonialismus, Weltherrschaft und sonstiges, die wurden damit denen ausgesetzt. Diese Gedanken existierten auf diesem Niveau, wie es der Westen versteht, weiter und so fort, hatten die Japaner nicht.
Aber sie haben sie dann, sie haben sie dann entwickelt und sie haben sie ja zu einer, in einer Brutalität entwickelt. Und das meine ich ja gerade. Davon distanziert sich der Film für mich irgendwie nicht so stark, weil das ist der Punkt. Patriotismus ist halt immer scheiße. Und natürlich ist das US-Kino voll mit Patriotismus. Ich erinnere mich da zurück an den 2014er Godzilla, den ich lange Spielzeit des Filmes sehr stark fand. Bis auf den Moment, wo am Ende des Filmes irgendwie gefühlt das Militär das Drehbuch übernommen hat und Godzilla da irgendwie noch salutierend vor dem US-Militär zu Boden fällt. So quatschig waren die Szenen da am Ende. Natürlich ist das in den USA halt auch ein riesen Problem. Ich will halt, ich will das nicht gegeneinander aufspielen, sondern ich will halt bei Godzilla Minus One bleiben und sagen, na ja, aber der Film erzählt halt 2 Jahre nach Kriegsende und also auch was ich so höre, was in Japan halt los ist. Natürlich gibt es da auch eine stärker werdende rechte Szene und Gruppierung und Tendenzen wie überall auf der Welt. Ja, also Rechtsruck ist auch in Japan ein Thema. Und da finde ich das halt so ein bisschen, ich saß in einem Kino, also es ist nicht, also wir müssen die Filme ja immer nehmen, wie sie sind. Und ich finde es immer doof, wenn Leute sagen so, ja, ich habe mir aber hier einen viel besseren Film überlegt und hätten sie mal und so. Aber ich saß da im Kino und dachte mir, wäre der Film nicht viel stärker gewesen, wenn Godzilla am Ende einfach überhaupt nicht zerstört geworden wäre? Also wenn wirklich die Lektion des Filmes dabei bleibt, zu sagen, wir müssen mit der Bedrohung jetzt leben lernen. Also wir müssen, es gibt nichts, was wir tun können. Also müssen wir lernen, uns zu ändern. Und gerade in diesem Setting auch zu sagen, so wo ist die Erneuerung, wo ist das Umdenken irgendwie auch in der Bevölkerung? Die Nachbarin, die sagt so, hey, weil du lebst, mussten meine Kinder sterben. Das ist natürlich auch Quatsch. So, es ist natürlich Quatsch, das eine Leben mit dem anderen aufzuwiegen. Aber diese Lektion macht der Film halt in meinen Augen irgendwie nicht. Sondern der lässt solche Motive irgendwie fallen und sagt, naja, wenn du halt mit dem Schleudersitz am Ende rausspringst, dann ist okay. Also wenn du dich nicht opferst, sondern wenn du immer noch überlebst, dann ist das auch okay zu zerstören. Oder also ich hatte das Gefühl, dass der Film eine Chance verpasst hat, auch die eigenen Motive irgendwie so konsequenter zu Ende zu bringen. Ich hatte das Gefühl, dass der wieder so einen Bogen schlägt und irgendwie auch vielleicht richtigen Wein, aber in manchmal etwas sauren Schläuchen verpackt. Das war einfach so mein Problem, dass da Motive auch gegeneinander manchmal so ein bisschen arbeiten. Das ist irgendwie, also deswegen geht der für mich auch nicht ganz so auf wie eben aus so einem Shin Godzilla, der eben natürlich nicht in dieser Zeit erzählt und eben, wie ihr auch gesagt habt, das moderne politische Setting auch aufgreift und da, glaube ich, konsequenter auch seine Message findet. Ich habe das Gefühl, Godzilla Minus One stolpert irgendwie in der Konsequenz seiner Botschaft, in der Art und Weise, wie er sie erzählt.
Ja, das sind alles berechtigte Argumente, Christian. Ich möchte nur persönlich sagen, dass diese Widersprüche, wie du sie gerade aufgezählt hast, beziehungsweise für deine Idealvorstellung, das ist halt eben das, was wir in Anführungszeichen nicht machen sollten, wenn wir andere Kulturen, also zumindest so wie ich es wahrnehme, machen, dass wir ihnen vorzuschreiben hätten, wie sie oder was auch immer zu denken hätten. Und da, weil eben, wie soll ich sagen, Japan, sagte ich ja, das ist halt dieser große soziale Rahmen, weil die Leute immer so zusammengefercht waren und natürlich immer diese Konflikte untereinander auch dessen hatten. Wenn man sich die gesamte japanische Historie dessen, vor Augen dessen, für wie, was, wo, welche Ereignisse passiert sind, wie die Menschen auch selber darüber gedacht haben, wenn es schriftliche Dokumentation darüber gibt, wie die Menschen selber auch gefühlt haben oder sonstiges, dann wird einem wirklich ganz klipp und klar, auch die japanische Kultur steckt voller Widersprüche, so weiter und so fort. Und genau das, das reportierst du damit halt nämlich. Und auch die Japaner fragen sich, warum denken wir so? Warum sind wir Japaner so, wie wir sind? Weiter und so fort. Und deswegen sage ich ja, das kann man auch auf uns Deutsche dessen ummünzen, weiter und so fort, dass wir uns fragen, ja, was macht uns zu Deutschen sozusagen? Was ist überhaupt Deutsch sozusagen? Und das in Konnektivität mit halt eben diesen politischen Themen wie beispielsweise Patriotismus, Militär oder Soldatentum oder sonstiges. Was bedeutet das überhaupt für uns, wie auch immer? Und ist es dann wirklich, wie du auch schon richtig, du hattest zwar die Frage gestellt, wäre es nicht in diesem Sinne sinnvoller gewesen, Godzilla am Leben sozusagen erlassen? Du vergisst vielleicht, Godzilla wird zwar, sein gesamter Körper wird zwar zum Explodieren gebracht, aber eine Stelle überlebt und regeneriert sich auch wieder. Das heißt, die Bedrohung durch Godzilla, der Krieg beziehungsweise der Schatten, sonst ist all das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte, die bleibt. Auch wenn Godzilla sozusagen jetzt nur temporär dessen besiegt ist. Es ist nur ein temporärer Sieg. Und deswegen wollte ich nur sagen, diese Faktoren müssen wir, finde ich, wir können darüber diskutieren, ja, aber wir können in dem Sinne keine Lösung, in Anführungszeichen, jetzt dafür für uns finden, zu sagen, ja, wir können jetzt keine Lösung für die Japaner finden. Sagen wir mal so, die Japaner müssen für sich selber eine Lösung halt dessen, nämlich finden, wie sie damit halt dessen für ich umgehen. Das Einzige, was wir machen können, ist wirklich, wie du es auch schon richtig gesagt hast, Christian, wirklich dann zu gucken, was macht das denn mit uns? Wenn die jetzt, sage ich mal, so dessen reflektieren, beziehungsweise so entsprechend die Geschichte dessen erzählen, wie können wir uns dahingehend am besten wirklich positionieren, weiter und so fort, auf diejenigen, die jetzt sage ich mal, nicht Japaner halt dessen nämlich sind. Dahingehend können wir dann wirklich sagen, ja, wir können wirklich sagen, okay, ich verstehe das in dem Sinne so, dass ich gesagt habe, ja, wenn beispielsweise eine Bedrohung kommt und ich kann was gegen diese Bedrohung unternehmen und ich habe als einzige Möglichkeit beispielsweise das oder das zu tun, wenn ich dann das entsprechend sagen kann, das ist für mich die einzelne Lösung für dieses Individuum sozusagen wieder, dann ist es halt dessen nämlich so. Wenn aber wiederum ein anderes Individuum nochmal eine ganz andere Sichtweise dessen nämlich hat, dann ist es entsprechend nur meine Aufgabe und Verpflichtung, wirklich diese andere Sichtweise erstmal so als solche anzunehmen. Und wenn es eine Diskussion halt dessen darüber geben sollte, können wir auch gerne gucken, ja, wo könnte man eventuell eine mentale Brücke, Kompromiss oder sonstiges halt dessen nämlich finden. Aber das sage ich ja, das sind diese kulturellen Widersprüche, weil nämlich, wenn ich jetzt mal auch aus der japanischen Perspektive nochmal was sagen darf, und zwar, ich möchte, wie gesagt, hier kein rechtes Fass dessen aufmachen, also das bitte jetzt nicht missverstehen, und das war auch von den Japanern kein rechtes Fass, weiter und so fort. Und zwar, als damals 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise halt dessen einbrach, hatte man sich in Japan dessen gefragt, wenn Deutschland diese ganzen Leute aufnehmen will, aus Mitmenschlichkeit, okay. Aber warum, in Anführungszeichen, wurden keine Fingerabdrücke genommen, beziehungsweise die Leute mit irgendwie identitätsmäßig registriert, weiter und so fort, das klar ist, weiter und so fort, die sind hier in keinem rechtsfreien Raum. Das habe ich wirklich in einem japanischen Newsbericht auf Englisch dessen gesehen, dass die sich gefragt haben, warum lässt Deutschland es zu, weiter und so fort, dass sozusagen ein rechtsfreier Raum dessen entsteht. Das haben die Japaner nicht verstanden, weiter und so fort, weil sie gesagt hätten, wenn wir jetzt die Deutschen gewesen wären, wir hätten gesagt, okay, wir können ein paar Leute aufnehmen, aber wir müssen dafür sorgen, dass die Leute, die zu uns dessen kommen, die Schutz dessen suchen, dass sie natürlich entsprechend wissen, es ist das Land, Erweiterungswort, in dem sie Schutz suchen, müssen sie sich an die Gesetze, an die moralischen Verpflichtungen, an diese Identität sozusagen, dessen nämlich halten, die dort in diesem Land, wo sie jetzt hinkommen, nämlich sind, weil wenn sie wirklich sagen, ja, wir wollen rechtsfreien Raum haben, wir wollen entsprechend Unfug anstellen und sonstiges, dann ist doch der gesamte Sinn der Flucht wieder in Frage gestellt, moralisch nämlich gesprochen. Und deswegen wollte ich nämlich nur sagen, und diese kulturellen Widersprüche erzeugen wir, die wir uns Deutsche nennen, genauso weiter und so fort. Und deswegen wollte ich nämlich sagen, habe ich eben gerade diese Worte halt nämlich gewählt, weil ich persönlich lege niemandem meine Überzeugungen in den Mund, weiter und so fort. Wir können darüber diskutieren. Aber wenn ich merke, okay, damit komme ich nicht persönlich klar, dann halte ich das auch dem dann nicht, würde ich das dann natürlich dann auch sagen, ja. Aber ich würde trotzdem niemals irgendjemandem sagen, das ist moralisch und kulturell verkehrt, weiter und so fort. Nein, weil dieser, wie soll ich sagen, das wäre dann sozusagen wirklich ein Krieg wieder, der dann nicht gewinnbar wäre und der auch Sinnlosheit dessen nämlich wäre, weil die gesamte menschliche Existenz ist voller Widersprüche, weiter und so fort. Wir werden nie, und dieser Anspruch des typisch westlichen Denkens, sozusagen reine weiße Weste, die gibt es nicht.
Das meine ich ja gerade gar nicht. Also ich bleibe erstmal noch beim Film, weil ich habe das Gefühl, dass der Film ist filmisch einfach... also dass der Film filmisch widersprüchlich ist in dem, was er erzählt und was er zeigt, dass da einfach manche Ebenen nicht zusammenpassen und nicht zusammenkommen und dass ich da eben unabhängig von meiner eigenen Politik, sondern einfach in dem, also Film ist ja immer, Medienkonsum ist ja immer etwas zu dekodieren, ja, also es ist ja alles kodiert, was wir irgendwie wahrnehmen, Comics, die wir lesen, Filme, die wir schauen, Musik, die wir hören, das müssen wir ja, das ist ja eine Arbeit, die wir tätigen, wir entschlüsseln ja quasi die Bedeutung aus dem, was wir da konsumieren und ich habe es an manchen Stellen eben nicht geschafft, diese Bedeutung vollends aufzuschlüsseln und damit meine ich jetzt nicht kulturelle Unterschiede, die ich nicht erkannt habe, sondern ich hatte einfach Schwierigkeiten, wie gesagt, diese humanistischen Aspekte, die ich im Film gesehen habe, so nah an eben antihumanistischen Aspekten wie eben dem Krieg zu entschlüsseln. Ja, also also ich habe Schwierigkeiten damit, wenn ein Soldat vom Pazifismus spricht. So, das ist ein Bruch. Das ist in jeder Kultur ein Bruch. Der Soldat ist für den Krieg zuständig und in dem Moment, wo mir ein Soldat erklären will, dass er jetzt Frieden schafft, ist das für mich ein Widerspruch. Ja, weil er schafft nur Frieden, weil die Wumme größer ist. So.
Und ich kann dich verstehen, Christian, aber das ist, sage ich ja, dieser große Widerspruch, den du in so vielen japanischen Titeln immer wieder finden wirst. Wenn du dich dahingehend weiter orientierst, wirst du diese Widersprüche immer wieder halt dessen nämlich finden. Das durchzieht sich durch die gesamte japanische Unterhaltungskultur sozusagen, weil halt wirklich dieses Verhältnis Militär und Ziviltum, so wie wir es im Westen dessen verstehen, ist in Japan wirklich anders, weiter und so fort. Das war es wirklich von Anfang an auch kulturell. Und da wollte ich nämlich sagen, weil ich gebe dir nur mal ein krasses Beispiel. Legend of the Galactic Heroes ist, wie gesagt, ein Epos, was nämlich in Zukunft, also es ist eine Romanserie, die auch als Anime existiert. Da geht es darum, dass wir zwei parallele Existenzen nämlich haben. Zum einen ein Kaiserreich und zum einen eine Republik. Und entsprechend ist es dann sogar so, dass von dann dieser Republik die Überlebenden die einzigen sind, die die Demokratie sozusagen dadurch auferhalten können, Soldaten sind. Aber die ganze Zeit darüber moralisch dessen philosophisch auch sich fragen, wir sind Soldaten, aber wie können wir überhaupt eine Demokratie dessen erzeugen, weiter und so fort, beziehungsweise wie können wir sie erhalten? Und sage ich ja, dieser Widerspruch, den wir dahin entsprechend so dessen nämlich wahrnehmen, der ist auch, wird von den Japanern auch wahrgenommen, aber er wird ganz anders dessen natürlich verarbeitet. Und das wirst du, wie gesagt, in so vielen anderen Ebenen dessen auch halt nämlich finden. Aber wir müssen es als typisch japanisch halt dessen, finde ich zumindest, nämlich hinnehmen, dass es diese, in Anführungszeichen, Unzulänglichkeit halt dessen nämlich gibt.
Ja, und das kann ich halt nicht so einfach, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das in dem Moment was typisch Japanisches ist. Gerade wenn wir eben festgestellt haben, dass Yamazaki jemand ist, der eben sehr US-geprägt, also filmisch Hollywood und US geprägt ist, der, wie ich finde, eine sehr weltweite Filmsprache oft spricht. Also ich habe eben nicht das Gefühl, dass das in dem Moment kulturelle Unterschiede sind, sondern ich habe in dem Moment das Gefühl, dass der Film da durchaus eine Aussage trifft, eine bewusste Aussage trifft, mit der ich halt eben Schwierigkeiten habe. Also nicht politische Schwierigkeiten, sondern eben auch sage, ja, Moment mal, aber damit widersprichst du dir in deinen eigenen Aussagen selbst. Und das ist kein, also da sehe ich keinen kulturellen Bruch in dem Moment, den ich nicht verstehe oder den
wieder sehen. Ja? Wenn ich nur mal kurz, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so passt, aber man muss ja auch wieder sehen, man weiß ja nie, was hinter verschlossenen Türen passiert. Wie zum Beispiel Yamazakis ursprüngliches Drehbuch oder das, was er als allererstes geschrieben hat, inwieweit er das so verfilmen konnte, bevor Toho vielleicht sagt, hör zu, wir grätschen da und da rein, verändere das und das. Das kennt man ja, hört man ja zu oft, dass Produzenten überall reingehen. Vielleicht hatte Yamazaki auch eine ganz andere Version, aber die sagen ja, hör zu, wir buttern dir jetzt 15 Millionen rein. Wir drehen ja an sich auch ein Unterhaltungsprodukt, das wir verkaufen wollen, das wir vermarkten wollen. Vielleicht, also ich will nur sagen, es könnte auch eine Drehbuchfassung geben, wo es vielleicht so eine Widersprüche in sich selber gar nicht gibt. Das, aber Toho zum Beispiel sagt, nee, hör zu, das und das müssen wir irgendwo zensieren, weil Henning, du hattest ja auch gesagt, Toho ist ja bei Shin Godzilla zum Beispiel auch sehr doll reingegrätscht. Ja. Der andere freie Hand hat der Film zum Beispiel auch ganz anders aussehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass vielleicht Godzilla Minus One ursprünglich hätte auch ganz anders aussehen können. Das weiß man ja auch nicht. Weil an sich, man muss ja trotzdem sagen, sie bringen ja einen Film raus, um Geld zu verdienen. Mhm. Nicht nur für die Fans, weil das ist, wir lieben Godzilla, aber und wir machen den Film für die Fans, sondern nein, die wollen ja Geld erstmal generieren damit. Und da kannst du jetzt, sag ich mal, auch vielleicht, dass wir jetzt nicht böse abwerten kriegen, dieses normale Standardpublikum jetzt auch nicht überfordern oder so. Das weil ist die gehen ja rein, wenn ich sage, ich kaufe jetzt eine Karte für einen Godzilla-Film, möchte ich natürlich erstmal Godzilla in Action sehen und mich nicht vielleicht mit irgendwelchen ganz schweren Charakterdrama oder sonst was auseinandersetzen. Und das Publikum musst du ja vielleicht auch noch ansprechen. Und vielleicht wäre Yamazakis ursprüngliches Drehbuch auch ganz anders gewesen. Und die haben gesagt, nee, hör zu, das geht so nicht, weil wir müssen ja auch die Leute, die mit Godzilla vielleicht nicht viel am Hut haben, die jetzt nur sehen, oh, das ist der Name Godzilla. Ich sehe jetzt den Dino, der praktisch die Stadt platt macht. Das möchte ich sehen. Die darfst du ja nicht verprellen, weil Mundpropaganda zählt ja auch. Wenn natürlich jetzt im Internet steht, oh, du hast ganz schweres Charakterdrama mit 5 Minuten Godzilla. Ja, das kannst du schwer am Mann bringen, sage ich jetzt immer.
Und Christian, dass du es auch nochmal gehört hast, also bei Shin Godzilla beispielsweise war es so, dass bevor der Film wirklich gedreht wurde, Toho wirklich zu Anno auch gesagt hat, ja, irgendwie das radioaktive Element des Films, das gefällt uns nicht so wirklich. Aber dann hatte Anno wirklich gesagt, entweder ich referenziere Godzillas nuklearen Ursprung oder ich gehe. Er hat den Leuten von Toho wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt. Und er hat dann entsprechend, dann hatten sie ein Einsehen und haben gesagt, okay, dann mach. Aber das war nämlich, ist nämlich genau diese Geschichte, wie Randy es wirklich sagte, wir können jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht hinterblicken, was sozusagen wirklich hinter den verschlossenen Türen halt dessen nämlich war. Ob es, wie gesagt, vorhergehende andere Ideen oder sonstiges halt dessen wirklich gab, in welchem eventuellen großen Details oder vielleicht nur in kleinen Nuancen, der Film, sage ich mal, wie er sich dahingehend filmhistorisch dessen nämlich entwickelt, weil, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir würden jetzt diesen Podcast, würden wir nicht heute dessen aufnehmen, sondern in einem Jahr, dann würden ja natürlich in diesem ganzen Jahr natürlich jetzt Bücher und Begleitmaterialien zum Film dessen rauskommen, die könnten wir übersetzen oder jemand anderes tut es und daraus aus den Übersetzungen könnten wir ja zum Beispiel nachverfolgen, wie es Randy gerade sehr exemplarisch und auch gut dargestellt hat, wie die diese Story sich entwickelt hat. Gab es eventuelle Widerstände, sage ich mal, von den Seiten von wirklich den Toho-Produzenten, dass sie sagten, ja, Yamazaki, das passt uns jetzt persönlich nicht. Oder musste Yamazaki selber in Anführungszeichen vielleicht selber sagen, weiter und so fort, das, ich möchte aber das und das wirklich definitiv dessen zeigen oder nee, das hat Toho von mir gefordert, aber das konnte ich wiederum, ich persönlich wiederum nicht machen oder so. Keine Ahnung, dass da, sag ich mal, haben wir einfach noch nicht die Informationen wirklich zugegen, weiter und so fort. Das kommt ja jetzt erst quasi noch, weil ja jetzt der Film läuft ja jetzt noch im japanischen Kino und wie du schon auch richtig gesagt hast, Christian, der Film ist fürs US-Kino in diesen limitierten Aufführungen bis zum 14. jetzt erstmal verlängert worden und dahingehend wissen wir noch gar nicht, was alles sozusagen hinter den Kulissen, als diese Geschichte Godzilla Minus One dessen entwickelt wurde, was es dahingehend an Entwicklung halt dessen nämlich gab, weil ja nicht jedes Drehbuch, wie es in seiner ersten Fassung geschrieben wird, wird ja auch exakt so dessen verfilmt, weil ein Film, das hast du ja auch schon mal, glaube ich, so gesagt, Christian, ist ein organisches Wesen oder ein organischer Prozess, der sich wandelt, dass Drehbücher umgeschrieben werden, Szenen werden rausgeschnitten oder komplett von Anfang an neu, komplett neu geschrieben, weiter und so fort. Und das Endprodukt ist ja nur das, was wir rezensieren nämlich können. Aber wir können jetzt noch nicht analysieren, im Falle von Godzilla Minus One, was die vorhergehenden Konzepte sonstiges waren.
Und das finde ich auch total spannend. Also nicht nur, dass auch die Produktionsbedingungen betreffen, sondern ich bin auch total gespannt auf den weiteren Diskurs rund um diesen Film. Also wir sind ja noch relativ frisch. Also es ist jetzt eine Woche bei uns her, dass wir den im Kino gesehen haben. Ja. Wir sind ja wirklich jetzt so quasi am Puls der Zeit. Aber wie du sagst, lass den Film auch nochmal 1, 2, 3 Jahre wirken. Lass vielleicht auch den nächsten Toho-Godzilla kommen, weil jeder weitere, ist ja ein Mythos, ne? Jeder weitere Teil des Mythos orientiert sich am vorherigen und damit lernt man ja, wie du so schön gesagt hast, Shin Godzilla und Godzilla Minus One sind ja irgendwie auch Antithesen oftmals und mit diesen weiteren Kapiteln kann man wieder was Neues lernen über die Dinge, die man schon gesehen hat. Also ich glaube schon, und das ist dann vielleicht auch so der Bogen oder die Schleife auch um den Film herum, dass dieser Film das alles zulässt, dass der Film halt wirklich so reichhaltig ist, auch das, was ich als Problem identifiziere oder als Problem mit dem Film habe. Es ist ja auch erstmal schön, auch über diesen Film streiten zu können und auch mit diesem Film diskutieren zu können. Ja. Und dass es eben kein Film ist. Also ich glaube, die Art und Weise, wie wir jetzt über diesen Film hier gesprochen haben, man kann gerne mal in unsere Monsterverse-Auseinandersetzung zurückgehen. Ich glaube, die waren bei weitem nicht so reichhaltig, motivisch, inhaltlich wie diese Diskussion, die wir jetzt hier gemacht haben. Also ich glaube, die Dinger lassen sich halt viel schneller als Unterhaltung auch beenden und abtun und abschließen. Und ich habe das Gefühl, Godzilla Minus One ist, was das angeht, als Kapitel im Mythos ist das halt nochmal auch irgendwo was Besonderes. Und ich glaube, die nächsten Jahre und Monate und Wochen und Tage und Stunden werden uns noch ganz viele Diskussionen auch um den Film noch weiterbringen. Und da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich werde auch in den Shownotes noch 3 Links reinsetzen, 3 Artikel, die ich noch ein bisschen so in der Flanke gelesen habe in der Vorbereitung, wo ich mich ein bisschen wiedergefunden habe, die eben auch ein bisschen auf diesen Militarismus eingehen. Und ich glaube, dass da eben auch noch weitere Kapitel in den nächsten Zeiten auch aufgemacht werden. So, und ich gönne jetzt auch erstmal dem Film wirklich auch jeden Erfolg, den er mit sich nimmt. Also ich glaube, wie gesagt, ich sehe da schon auch so eine Welle sich entwickeln, die den Film, glaube ich, auch sehr weit tragen können, so unmittelbar im Kino auch in den nächsten Wochen. Und meine große Hoffnung ist ja, dass Toho auch sieht, dass da ein Bedarf weltweit existiert und dass wir mehr bekommen und dass die Filme auch Godzilla-Filme von Toho auch einen größeren Release bekommen, ein bisschen, einfacher irgendwie auch zu finden sind, besser im Kino irgendwie laufen in den nächsten Jahren. Ich meine, das wäre ja für uns alle irgendwie ein Gewinn, unabhängig von der Qualität der Filme, aber das
wäre
ja alles.
Das wäre sowieso ein Traum. Und ich denke mal, mit Minus One haben sie das ja jetzt gesehen, dass weltweit die Zahlen stimmen ja. Der Film ist auch sehr erfolgreich, was ich jetzt praktisch auch gelesen habe. Und wenn jetzt sogar Kino-Releases vom Limit verlängert werden. Hier in Magdeburg ist es ja auch, der sollte ja auch nur an einem Wochenende laufen. Jetzt haben sie den doch einmal öfters drin genommen. Also der Erfolg ist da. Vielleicht überzeugt das Ton, dass die sagen, weil man muss ja trotzdem sagen, Geld regiert die Welt. Wenn der Film, wenn ihr das Geld reinbringt, machen sie das, wenn sollte eine Fortsetzung kommen, dass sie sagen, Yamazaki, komm hör zu, dreh uns jetzt ein Minus One 2, sage ich jetzt immer.
+3 oder?
+3. Dann bringen wir den wieder auch gleich weltweit ins Kino, weil die sehen ja, der Erfolg ist ja da. Und jetzt könnte man noch mal kurz sagen, wo du sagst, in den Filmen diese Ungereimheit, was vielleicht nicht zusammenpasst. Herr Henning, das ist ja, jetzt könnte man sagen, fast wie bei Shin Godzilla. Die Filme werden ja aber ursprünglich eigentlich für ein japanisches Publikum gedreht. Und nicht so, dass Toei jetzt sagt, ach, jetzt werden in Deutschland irgendwo 3 kleine Nerds sitzen und die nehmen den Film jetzt auseinander und zählen da auf, was da passt und was nicht. Die wollen ja hauptsächlich erstmal das Heimatpublikum
ansprechen.
Und darum, vielleicht fällt es deswegen bei uns leichter, dass wir dann, sagen wir, irgendwelche Ungereimtheiten auffallen, was dem vielleicht den Japaner jetzt nicht auffallen möchte oder einfach sagt, ach, das stört mich gar nicht.
Ja, natürlich, Randy, absolut.
Ja, es sind glorreiche Zeiten, würde ich sagen, so was das Fandom angeht, was Godzilla als popkulturelles Wesen, als Mythos, ich mag den Begriff Mythos bei solchen Sachen immer sehr gerne, eine Geschichte, die immer wieder neu erzählt wird und dabei immer wieder eine andere Ausformulierung auch neu erzählt wird und uns damit eben lehrt, was eigentlich der Kern dieser ganzen Geschichte ist. Und da ist das ja der Dezember 2023 ist ja eigentlich phänomenal, was das angeht. Da können wir vielleicht auch noch kurz ein bisschen drüber sprechen. Also wir können ja einfach erstmal aufzählen, ne? Wir haben jetzt hier einen Kinostart, Godzilla Minus One, der einen Kinostart hinlegt, in den USA expandiert, in Deutschland auch, glaube ich. Ich habe jetzt noch nicht weiter geguckt, aber es wundert mich nicht, dass bei dir in Magdeburg da die Kinos merken, dass Leute kommen. So, also der Toho Godzilla Minus One, der gerade läuft, der läuft sehr erfolgreich. So kann man, glaube ich, schon mal so sagen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was wir gerade an Godzilla an Godzilla-Inhalten irgendwie präsentiert bekommen. Also parallel läuft auf Apple TV Plus eine wöchentliche Serie im Monsterverse. Das ist ja der Hollywood-Ableger, Legendary produziert. Ich weiß nicht, ob ihr das soweit verfolgt, aber ich bin da durchaus positiv überrascht von der Serie bisher.
Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr positiv überrascht. Man sieht da, Apple hat vernünftiges Budget mit reingepumpt, also dass die Serie nicht billig aussieht. Schauspielerisch, ich meine, Kurt Russell sehe ich immer gerne allein. Das ist der Grund, mir überhaupt die Serie überhaupt gleich anzugucken. Und ich finde die auch teilweise sehr gut erzählt mit diesen Zeitsprüngen, wo viele kritisieren, oh, Zeitsprünge, habe ich zum Beispiel kein Problem. Und ich finde die als Ergänzung zu den Monsterverse-Filmen, was ich jetzt bisher sagen kann, was ich soweit gesehen habe, sehr gelungen. Also sehr hohes Niveau, auch von den Drehbüchern finde ich persönlich. Also ich würde sagen, gerne Season 2 kann gerne kommen.
Ja, es ist in Ordnung so. Ich habe, wie gesagt, heute auch Folge 5 dessen mir jetzt angesehen. Die Serie ist auch in Ordnung, nur, ich bitte jetzt nicht falsch verstehen, das ist wahrscheinlich auch nur erstmal dem Umstand geschuldet, dass ich die Serie natürlich noch nicht vollständig dessen nämlich kenne. Aber die letzten zwei Folgen waren für mich jetzt nicht so gut wie die ersten drei. Also ich habe einen Qualitätsabfall für mich dessen nämlich bemerkt, weil es heißt zwar richtig Monarch Legacy of Monsters, aber irgendwie hatte ich jetzt das Gefühl, mit den Folgen 4 und 5, der Fokus ist nicht die Organisation Monarch sondern und auch nicht Legacy of Monsters, sondern wirklich jetzt mehrheitlich, dass diese Charaktere erstmal wirklich sich finden müssen. Nighthawk und Sword. Und das ist an sich auch gar nicht verkehrt. Aber Nighthawk und Sword, ich hatte trotzdem so explizit auch für heute eher so das Gefühl, dass die Charaktere jetzt, was zum Teil heute, also jetzt in Folge 4 und 5 gezeigt wurde, Inhalte, Charakterzüge dessen besitzen, wo ich, auch wenn es fiktionale Unterhaltung ist, wo ich nur denke, hätte es das gebraucht oder weiß ich noch nicht. Und das, sage ich mal, erzeugt bei mir jetzt trotzdem jetzt nicht nicht die Entscheidung, dass ich sage, ich höre mit der Serie auf. Nein, aber es wäre einfach nur so, das ist dann halt, das sind Dinge, wo ich nur persönlich sage, da habe ich dann doch so Probleme, sage ich mal, mit, was diese modernen Hollywood-Erzählungen halt dessen nämlich angeht. Und weil ich ja, wie gesagt, fast überwiegend nur japanisch dessen gucke, wirkt das auf mich nochmal so viel intensiver. Das ist fast Holzhammer-Methode und das finde ich persönlich nicht so toll. Weiter und zwar, wenn sie einfach es, ich sag mal, gewisse Inhalte nicht gezeigt hätten oder zumindest nur in Ansätzen gezeigt oder sonstiges hätten, wäre es okay. Aber ich warte trotzdem weiter ab und ich denke mir, wenn dann die Staffel 1 wirklich im Januar dann zu Ende ist, dann werde ich ja so oder so natürlich nochmal richtig Resümee halt dessen ziehen können, weil was wirklich definitiv das Monsterverse jetzt nochmal auch mit Monarch Legacy of Monsters dessen vereint, ist kurioserweise, es sind immer Familien und es sind keine funktionierenden Familien. Es ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, wir haben hier Familien, die wirklich in Anführungszeichen entweder auseinandergebrochen sind oder sie sind dysfunktional oder sonstiges. Und da frage ich mich nur, ist das sozusagen das, was das Monsterverse als einziges, was den Menschenplot wirklich vereint, ist das wirklich genau das, was das Monsterverse, sage ich mal, für seine Identitätsfindung braucht? Fragezeichen?
Ja, spannend. Also die dysfunktionalen Familien haben mich in der Serie bisher erstmal noch begeistert. Also ich hatte eher das Gefühl, dass anders als in den Filmen so das menschliche Drama mich da in der Serie mehr abgeholt hat. Klar, es gibt auch mehr Spielzeit und die Serie ist ja auch etwas tieferes Erzählendes als ein 2-Stunden-Film und so. Alles keine Frage, anderes Medium. Aber interessante und spannende Beobachtung. Ich glaube, das, wie du sagst, ist auch ein sehr US-amerikanisches Erzählen von dysfunktionalen Familien und überhaupt so Familie, Familienmotive, zusammengeworfene Familie, Wahlfamilie, solche Geschichten, ne? Also Familie ist mehr als nur Blut und so, das sind ja auch alles so Aspekte, oder man wird halt irgendwie zusammengeworfen. Aber um vielleicht nochmal 5 Schritte zurückzugehen, es ist ja eigentlich auch krass, dass wir jetzt überhaupt erstmal, also viel konzentriert sich erstmal so auf das Monsterverse. Das ist immer noch sehr, sehr groß gerade. Also wir kriegen ja auch nächstes Jahr den Godzilla X Kong. Ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll, weil das Versus hatten wir schon. The New Empire. Also noch einen weiteren Film im Monsterverse. Ich kann mich erinnern, als wir den Godzilla vs. Kong besprochen hatten, wo das Andeutung gab, aber es hätte ja eigentlich auch schon das letzte Kapitel sein können. Schlussstrich drunter ziehen, das war's, Monsterverse ist vorbei, aber es kriegt ja nochmal einen absoluten Neustart, also das ist ja lebendiger denn je, eine Serie bei Apple TV Plus und eben noch einen weiteren Film im Kino. Schon spannend, dass das halt nochmal so einen neuen Schwung auch irgendwie bekommen hat und eben auch ein serielles Erzählen bekommen hat. Also plus parallel dazu der Toho-Godzilla, der jetzt im Kino halt läuft, der ja auch das 70. Jubiläum so ein bisschen, ich finde, ein bisschen schräg einläutet. Ich musste sehr viel nachrechnen im Kinosessel, als ich da irgendwie dieses Logo gesehen habe, wo ich so dachte, Moment mal, sind wir da nicht, also ist 54, ist aber nicht 23, also man läutet ja das Jubiläum schon mal ein bisschen früher ein, weil ich glaube, vertraglich nächstes Jahr der ja gar nicht irgendwie ins Kino hätte kommen dürfen, oder? Ich glaube, Toho darf nicht mit Warner zusammen im Kino irgendwie laufen oder sowas. Ne?
Irgendwie so ist, ja, Christian, das ist richtig, denn wie soll ich sagen, Randy wird das wahrscheinlich auch dessen kennen, wir hatten schon einmal so eine ähnliche Situation, und zwar 1993, als entsprechend als wiederum ein Jahr zuvor Sony TriStar und Toho den Vertrag über den späteren Emmerich-Godzilla halt dessen geschlossen hatten, war es so, dass natürlich Toho dann gesagt hat, okay, Hollywood bringt dann entsprechend jetzt auch Godzilla von sich aus als Spielfilm endlich auf den Markt. Die Betonung liegt auf endlich, weil das Projekt des Emmerich-Godzillas in seiner Filmhistorie, in den Sachen Entwicklungshölle und was weiß ich, ist ja nochmal eine ganz eigene Historie für sich. Und dahingehend war es ja dann so, dass dann der dortige Heisei-Mecha-Godzilla-Film auch angepriesen wurde auf den Postern als der 40, also der Film zum 40-jährigen Jubiläum, weiter und so fort, obwohl ja natürlich das Jahr 1994 noch nicht angebrochen war. Und so kam es, dass in Kombination Godzilla vs. Mechagodzilla von 1993 und der spätere, ein Jahr später folgende Godzilla vs. Space Godzilla von 1994 quasi 2 Filme zum 40-jährigen Jubiläum halt dessen war. Und dasselbe haben wir heute dann auch nochmal halt nämlich zugegen. Plus, es gibt dann nochmal auch in der Historie, Godzilla so, mit dem 1984er Godzilla. Das ist der Film ja auch zum 30-jährigen Jubiläum. Aber in den USA kam ja der Film erst ein Jahr später heraus. Und damit man auch für die USA-Zählung wiederum 30 Jahre zusammenkriegen konnte, weil von 1954 bis 85 sind ja auch keine 30, weil wiederum ja natürlich der Ursprungs-Godzilla von 54 ja in seiner editierten Form von 1956 rauskam, geschah es dann so, dass von 1984 bis einschließlich 1986 in den USA quasi 3 Jahre lang das 30-jährige Jubiläum Godzillas gefeiert wurde. Das ist, wie gesagt, dann schon nämlich heftig. Und so kommt diese Zählweise in Anführungszeichen auch wieder zu, irgendwie dann noch zusätzlich halt
zusammen. Habt ihr mal von dem Begriff Hollywood Accounting gehört? Also die Buchhaltung bei Hollywood-Filmen wird auch sehr oft sehr mies gerechnet, damit man sagen kann, ja, Herr der Ringe hat 1 Milliarde umgesetzt, aber wir haben nie irgendwie einen Dollar Gewinn damit gemacht, um niemandem irgendwie Geld zahlen zu müssen. Ich habe das Gefühl, dass diese Art Buchhaltung irgendwie so aus dieser Zeit gekommen ist, wo man 3 Jahre lang 30-jähriges Jubiläum feiert. Also das ist, so feiere ich in Zukunft auch meine Geburtstage, glaube ich. Das klingt irgendwie gut.
Ja, das ist echt, wie gesagt, sehr kurios, wie gesagt, halt da halt nämlich abgelaufen. Und dann, aber es gibt natürlich auch nochmal, denke ich, auch, also neben diesen vertraglichen Geschichten auch nochmal, halt nämlich diese ganze Gedönsgeschichte, aber das ist dann nochmal die japanische Historie bezüglich der Regierungsperioden von Kaisern und mächtigen Leuten und weiter und so fort, da immer wieder von Neuem angezogen wird. Also sprich, wir haben ja jetzt das Reiwa-Ära, Jahr Nummer, warte mal, 2019 ist das erste Raver-Jahr, dann sind wir jetzt im vierten. Und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, diese immer stetige Neuzählung dieser japanischen Regierungsperioden plus minus immer eins und das mit der tieferen Historie, das erzeugt natürlich auch nochmal so ein Hintergrund, warum, weshalb, wieso man auch bei Toho jetzt sagt, okay, wir haben noch nicht wirklich 2024, aber wir feiern trotzdem schon mal im Vorfeld sozusagen.
Feiern ist auch das gute Stichwort. Feiert ihr das denn jetzt auch, dass Godzilla so, wir haben irgendwann, glaube ich, mal das Wort omnipräsent gesagt. Ist es zu viel? Hm. Ist es angemessen? Ist das irgendwie schade, dass das Monsterverse gerade so tonangebend ist?
Da schlagen, muss ich sagen, wieder zwei Herzen in meiner Brust. Früher habe ich mir auch immer gedacht, ich liebe ja zum Beispiel Frankensteins Höllenbrut sehr, und da habe ich mir auch immer gedacht, ach Mensch, Godzilla, da könnte ruhig ein bisschen mehr Literatur, mehr Figuren und sowas alles, weißt du? Jetzt habe ich das sozusagen und jetzt sage ich mir, boah, das ist ein bisschen viel. Darum kann ich nur wiederholen, ich war so froh, dass Gamera dieses Jahr sein Comeback hatte, weil der war ja komplett in der Versenkung verschwunden. Und ich weiß nicht, sicher sagt man, es kann nicht zu viel Godzilla geben, aber ich persönlich, ich finde das auch noch fast ein bisschen zu viel. Auch diese neue Crossover-Serie hier bei DC, also DC gegen Godzilla und Kong. Ach, ich weiß nicht, das sind auch so Sachen, die passen für mich nicht zusammen. Also, wie gesagt, für die Figur des Godzillas ist schön, dass der auch neue Fans erreicht, neue Leute animiert, sagen, ach Mensch, ich beschäftige mich mal mit dem und so. Aber ich sage für mich persönlich, er ist doch ein bisschen zu omnipräsent.
Okay, ist in Ordnung, Randy. Also, Christian, ich persönlich empfinde es, sag ich mal, er ist da, ja, ich finde es gut, dass er da ist, aber ich empfinde es als noch nicht zu viel. Also mein Sättigungsguide ist dahingehend noch nicht dessen wirklich erreicht. Aber ich wollte auch das dir nochmal mitgeben, weil Gamera haben wir jetzt nur ganz kurz nämlich in dieser Sendung angesprochen. Ja, diese Gamera Rebirth, eben diese Anime-Serie, die ist auch sehr gut halt dessen natürlich geworden. Aber ich persönlich habe auch nochmal auch das an Randy in einer privaten Sprachnachricht mal mitgegeben. Wenn man Gamera Rebirth als allgemeiner Kaiju-Fan wirklich sich auch ansieht und wirklich auch alles Kaiju-mäßige konsumiert, dann merkt man auch dann mal wieder, dass für die kulturelle Entwicklung der Figur Godzilla grundsätzlich natürlich er auch einen kulturellen Gegenpart seitens Japan halt dessen nämlich braucht. Und das ist nun mal wirklich nochmal eben Gamera und entsprechend für deine Faszination, wie konnte Godzilla überhaupt zum Held werden, beziehungsweise können Kaiju überhaupt Heldencharaktere werden, ist dahingehend, wenn du dich mit Gamera dessen wirklich intensiver beschäftigen solltest und könntest, dann würdest du vielleicht entsprechend die Antworten finden, die du suchst.
Mhm. Ja, spannend. Ich bin immer noch so ein bisschen im Monsterverse unterwegs. Also ich habe mir auch den Trailer angeschaut zu dem neuen Godzilla X-Kong. Und zwiegespalten ist das falsche Wort. Ich bin sehr gespannt, was das auch für ein Film wird. Also der dreht ja auch nochmal ordentlich auf. Mhm. Bin aber jetzt so bei der Monarch-Serie auch in den ersten Folgen irgendwie, habe ich gemerkt, und jetzt auch mit Godzilla Minus One, ich mag es ja wirklich, wenn das alles ein bisschen bodenständiger auch ist, wenn eben auch Godzilla, so wie hier, so dieses, was wir gesagt haben, die Naturgewalt und all diese Gedanken, die wir jetzt hier formuliert haben, das finde ich halt sehr, sehr schön und sehr spannend irgendwie auch in der ganzen Materie, an dem Mythos. Deswegen bin ich mal gespannt, wie so diese, also wie auch der nächste Monsterverse-Film, der, glaube ich, ein bisschen mehr auf Action setzt, zumindest so in den Trailern, und auch das Monsterverse selbst, glaube ich, auch so eine Entwicklung durchgemacht hat, die 2014 noch versucht hat, glaube ich, eher so diese Naturgewalt zu inszenieren und so ein bisschen bodenständiger irgendwie zu sein, und dann auch im Laufe der Zeit immer mehr abgehoben ist, immer mehr auch in Science-Fiction abgehoben ist. So weiß ich auch nicht, ob mich der nächste Film auch noch so mitnehmen kann oder ob man mich auch langsam verliert bei der ganzen Sache. Aber ich find's auch spannend. Ich find's interessant. Es hätte ich halt eigentlich nicht gedacht, dass das Monsterverse sich auch noch mal so weiter entfaltet, auch medial, dass wir eine Serie bekommen und einen Film bekommen. Und wer weiß, ob es filmisch noch weitergeht. Das hätte ich alles vor ein paar Jahren wirklich nicht gedacht, dass das noch mal so einen neuen Anlauf nimmt.
Richtig, also ich kann dir nur so viel sagen, Christian, das kann auch Randy definitiv bestätigen. Das Monsterverse macht ja seitens der visuellen und inhaltlichen Referenzen nur erstmal, was die Kaiju-Szenen dessen angeht. Ja, in dem Sinne so, dass sie ja alles sozusagen vom Japanischen, sag ich mal, du kannst, wenn du kundig dessen bist, natürlich so viele Szenen erkennen, die wirklich mehr oder weniger eins zu eins kopiert sind, aber diese Entwicklung, Das ist typisch klassisch Godzilla, dass man auch sagen kann, ja, es geht von geerdet, sage ich mal, düster, ernst in, ja, wie du es gerade sagtest, in wilde Science-Fiction-Fantasy sozusagen gilt, ist das so eine Entwicklung. Ja, das ist wirklich eine absolute Reflexion wirklich des Japanischen, aber nur natürlich wieder unter der US-Linse, dass sie dann sagen, okay, wir haben zwar jetzt die japanischen Vorbilder, aber sozusagen schnibbeln, wie gesagt, sag ich mal, alles auseinander machen, also packen das sozusagen in einen Mixer und dann das, was aus dem Mixer wieder rauskommt, das ist zum Beispiel der neue Film. Weil nämlich alleine, was ich alles schon an Referenzen in diesem Godzilla X Kong New Empire Trailer gesehen habe, beziehungsweise was alles dort schon, was mir an Informationen zum Teil vorgespielt wurde oder zugespielt wurde, was da alles wieder passieren soll, ja, das kennt man alles zwar. Also in diesem Sinne, ich möchte jetzt nicht eine extreme Monsterverse-Diskussion aufmachen, das werden wir dann für den Film, wenn wir dann dazu einen Podcast machen, natürlich gerne nochmal dann etwas expliziter aufgreifen können. Aber Fakt ist, das Monsterverse ist, wie du schon richtig sagtest, jetzt doch an einem Punkt angelangt, der zwar gesund ist, ja, weil es sozusagen erstmal jetzt, es hat sozusagen seine Pflichthausaufgaben dessen jetzt nämlich gemacht. Das heißt, wir haben Godzilla eingeführt, wir haben Kong jetzt eingeführt, wir haben King Ghidorah, Rodan, Mothra eingeführt, so weiter und so fort, Mechagodzilla. Das heißt, wir haben die populärsten aller Charaktere sozusagen von den japanischen Charakteren wirklich jetzt behandelt. Und jetzt, sagen wir mal, sind wir sozusagen frei zu sagen, wir können jetzt Godzilla und Kong in einem freieren Rahmen halt dessen nämlich nutzen. Aber wie gesagt, ich habe schon erkannt, sage ich mal, im Trailer, dass eben dieser freiere Rahmen dadurch eben besteht, trotzdem japanische Referenzquellen dessen zu nutzen, ohne Ende. Und das ist auch an sich nicht verkehrt, aber ich wollte nur persönlich sagen, in diesem Sinne ist das Niveau bislang auf einer gleichen Ebene, sage ich mal, nur so, natürlich nur dieser subjektive Effekt ist natürlich klar, dass Godzilla X Kong New Empire wilder dessen wird als sein Vorgängerfilm. Das ist richtig. Also diese Auffassung teile ich halt persönlich halt nämlich auch. Also es ist auch wieder dieses Zwischenspiel zwischen gleichbleibender, sagen wir mal, Qualität, aber gleichzeitig die Erzählung selber wird wilder, abgehobener sozusagen, weiter und so weiter. Aber es bleibt trotzdem japanisch, aber wie schon gesagt, eben unter dieser US-amerikanischen Linse. Und diese Linse sagt halt eben, ja, es ist immer wie bei einem Mixer, Leute und so, das, was dann der Mixer sozusagen ausspuckt, daraus wird dann sozusagen ein neuer Film halt nämlich geschaffen.
Der Remix quasi.
Sozusagen, genau.
Wie ist denn so deine Erwartung, um das nochmal so ganz kurz auf den Punkt zu bringen, weil das ist glaube ich die Überleitung dann zu dem Podcast, der dann in ein paar Monaten quasi stattfindet.
Ja, also ich sag mal, meine Erwartung ist jetzt, sie ist nicht im Keller, sie ist normal tief, sag ich mal, weil ich jetzt einfach nur auch sehen kann, ja, wie gesagt, geradewegs, weil diese konstante Ebene jetzt zum Vorgänger jetzt sozusagen auch mehr oder weniger etabliert wurde so, und weil es jetzt eben dessen freier ist, kann ich sagen, gut, ich habe jetzt sozusagen, wir haben jetzt die wichtigsten Toho-Charaktere sozusagen abgearbeitet sozusagen und dadurch kann es jetzt, sage ich mal, versuchen, wirklich seine Identität jenseits von dem, was ich gerade gesagt habe, wegen den dysfunktionalen Familien, versuchen jetzt so halt mal zu etablieren, dass man sagt, ja, wir könnten versuchen, wer weiß, weiß ich ja zum Beispiel jetzt gar nicht mal, wird das Thema zum Beispiel dieser dysfunktionalen Familie überhaupt auch noch im kommenden Monsterverse-Film Bestandteil dessen sein? Dass man sich in Anführungszeichen vielleicht davon jetzt, sag ich mal, was den Menschenpart angeht, vielleicht dessen löst und jetzt vielleicht wirklich entgegen der amerikanischen Sache würde ich mal zu sagen, okay, die Kaiju-Titanen sind eine Bedrohung oder sie können auch uns in diesem Sinne inaktiv dessen schützen, so weiter und so fort. Das würde ich jetzt, würde ich dieses akzeptieren, dass es eine Macht gibt, die den Menschen in seine Schranken weisen kann, weiter und so fort, aber jetzt nicht auf der absoluten negativen Ebene, sondern würde ich so, dass es zum Beispiel ist, dass dir jemand eine Hand auf deine Schulter dessen legt und dich kurz umdreht und wirklich sagt, hör mal zu, so wie du das jetzt gerade machst, ist das nicht richtig, weiter und so fort. Das ist vielleicht, sage ich mal, in Sachen Spiritualität entgegen der christlichen Religion wirklich jetzt auf einer versöhnlicheren Ebene halt dessen wird, dass man sagt, ja, weiter und so fort, diese Kaiju-Titanen existieren, ja, sie können zerstören, sie können töten, ja, Aber entsprechend, es ist wirklich, sie sind genauso wie wir Menschen wirklich ein Teil der Natur. Und auch wenn mal wirklich was Negatives halt dessen passiert, dass es natürlich ist, dass man Trauer dessen empfindet, ja. Aber dass man auch gleichzeitig sagen kann, okay, ja, der Kaiju-Titan ist jetzt doch nicht aufgetaucht oder er ist vorbeigeschwommen oder sonstiges. Und da sind wir gerade nochmal, sagen wir mal, mit einem gewissen blauen Auge davon gekommen. Deswegen sollten wir trotzdem dankbar sein und sonstiges, dass er vielleicht für die filmische Fiktion das mal so nämlich hinkriegt, dass wirklich vor allem für die Amerikaner die Verbundenheit zur Welt wirklich klar dessen ist, dass die wirklich verstehen, Leute, und Wort, und das ist wirklich die Ironie zu den Japanern wieder, dass sie nicht isolationistisch denken sollten.
Randy, wie ist es bei dir? Was sind deine Erwartungen in den Film?
Oh, so detailliert wie Henning kann ich das nicht ausführen. Also ich muss sagen, der Trailer hat mir schon mal sehr gut gefallen. Auch das neue Design vom Godzilla finde ich super. Und ich hatte auch schon zu Henning gesagt, ich freue mich auf den Film aus folgendem Grund. Ich hatte jetzt fürs 70-Jahre-Jubiläum.
Wir müssen alle ins Bett, ja.
Mit Minus One einen düsteren, ernsten Film, der nicht ganz auf der Stufe von 54 steht. Der ist für mich immer unantastbar. Also ich wage auch zu behaupten, es wird kaum ein Godzilla-Film rauskommen, der jemals diesen Stellenwert hat. Aber der gut aufgeschlossen hat. Jetzt freue ich mich dadurch, nächstes Jahr einen unterhaltsamen Film zu sehen, wo ich mich einfach reinsetze und eine gute Zeit habe, sozusagen. Ich brauche jetzt nicht zwei düstere Filme hintereinander weg zum Jubiläum. Und der Trailer hat mir so ein bisschen so Showa-Ära-Vibes gegeben, so leichter und so. Ich hatte auch Henning schon gesagt, bei Facebook geistert ja ein Bild rum, wo Kong und Godzilla oben rennen und unten siehst du Rocky Balboa und Apollo Creed. So, ich als riesen Rocky-Fan, da sage ich schon, Mensch, immer her damit. Also ich gebe dem Film eine reale Chance, freue mich drauf und solange ich da, sage ich jetzt mal, 2 Stunden im Kino gut unterhalten werde, ist doch alles gut. Also ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich brauche keine 2 düsteren Filme hintereinander weg, um das Jubiläum zu feiern.
Ja, aber das wird nicht sein, Randy. Das denke ich nicht. Also dann wäre das wirklich ein Marketing-Push wie ähnlich wie beim 2014er, aber ich glaube nicht, dass sie das nochmal wiederholen können.
Und der Trailer hatte mich ja auch schon, als es hieß, Kong kann diesen Kampf nicht allein gewinnen und dann die Stimme kommt hier, Kong ist nicht allein und im nächsten Moment siehst du Godzilla. Also da wusste ich schon, boah, na klar, ich freue mich drauf, der Film muss geschaut werden, unbedingt. Und dann große Kinoleinwand, brachialer Sound, was will das kleine Fanherz mehr?
Ich finde es also super, das ist auch eigentlich ein Double Feature, was man machen müsste. Ne? Also nächstes Jahr, wenn der neue kommt, dann nochmal Godzilla Minus One irgendwie einen Tag vorher gucken oder so. Mhm. Oder am Abend irgendwie noch dazu, weil ich glaube, die beiden Filme werden sich auch ganz spannend irgendwie miteinander in Verbindung setzen lassen. Aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass im Jahr 2023, dass wir an dem Punkt irgendwie sind, wo wir sagen, der düstere oder der bodenständige, ernstzunehmende, tiefgründige, philosophische, humanistische, menschliche Godzilla-Film, der aus Japan, und der Godzilla in Pink und mit King Kong zusammen und das Monsterverse und haut drauf, ist derjenige, der irgendwie aus Hollywood kommt. Also vor 10 Jahren hätte ich das, glaube ich, eher andersrum, als Unwissender andersrum eher vermutet. So, der Godzilla-Beginnsmäßige, den hätte ich eher so in den USA vermutet. Spannend, in was für eine Zeit wir irgendwie unterwegs sind, finde ich. Also es ist echt, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt auch auf die Diskussion dann für diesen späteren Godzilla X Kong, The New Empire. Da hoffe ich auch, dass wir das schaffen, den auch wieder zeitnah in der Sendung zu haben. Ich glaube, das
wäre
eine spannende Diskussion, ja.
Auf jeden Fall. Cool, ja. Und dazu so gesagt, Christian, wenn du wissen möchtest, wie der Diskussionsstand da im Fandom halt dessen ist, also Minus One, wie gesagt, ist sozusagen das, was ja dem Englischen dieser Crowdpleaser halt dessen genannt wird, also sprich, der begeistert die Massen, Leute und so fort, ja, aber es mal wirklich so ist das natürlich im direkten Vergleich natürlich auch schon auch Vergleiche zu Godzilla Minus One halt dessen gezogen werden, ja, aber ich sagte ja schon, deswegen sage ich ja, können sich die Leute in Anführungszeichen jetzt aussuchen, was ihnen persönlich halt nämlich lieber halt dessen ist. Und bei mir ist es natürlich auch so, sicher, ich liebe Godzilla auch über alles und für mich sind die ernsten Filme und dort, wo Godzilla auch der Antagonist ist, auch die allerliebsten, aber die anderen schaue ich ja trotzdem auch sehr, sehr gerne. Die würde ich niemals dessen verbannen wollen oder so, das wäre, nee, Das könnte ich ja gar nicht, weil das wäre dann sozusagen, das ist dann quasi Erbsenzählerei beziehungsweise Rosinenpickerei und das nee, das geht dann nicht.
Das meine ich ja, das ist ja auch gerade das Schöne, dass wir auch so zeitlich nah beieinander diese beiden unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, diese beiden unterschiedlichen Produktionsländer, aber auch Produktionsaufwände und also das ist ja gerade eine sehr, sehr reichhaltige Zeit. Da liegen nicht irgendwie 5 Jahre dazwischen, wo man irgendwie warten muss, kommt was, kommt nichts und wer macht und wie, sondern das ist ja gerade wirklich, also die Schlagzahl ist ja verhältnismäßig enorm für diesen Mythos, so der lange Zeit ja dann auch eher langsamer irgendwie auftrat. Also ich glaube schon, dass das auch, wie du sagst, man kann sich das aussuchen und das ist doch auch irgendwie was Schönes, auch diese Diskurse führen zu können, auch darüber so ein bisschen streiten zu können und eben auch das Ganze in der Gegenwart so gut zu können.
Genau, richtig. Und das ist auch noch ein wegen Streiten, ist nämlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Die Godzilla-Anime-Produktionen sind auch sehr umstritten innerhalb des Fandoms, weiter und so fort. Also das führt ja natürlich jetzt in Themenbereiche, die ich natürlich jetzt nicht ansprechen werde, sondern nur in diesem Sinne mit dieser Oberflächeninformation, sage ich mal, für dich. Ich kann nur persönlich sagen, und das kann Randy ebenfalls bestätigen, also die Godzilla-Anime-Produktionen, die, wie gesagt, zwischen Shin Godzilla und Godzilla Minus One in dieser Zwischenzeit produziert worden sind, sehr hochwertig und sie sind, wie gesagt, also Shin Godzilla hat auch den Trend sozusagen für japanische Produktionen halt dessen gesetzt, sozusagen nicht typisch japanisch verschachtelt, wie in der Vergangenheit hier und da. Hier und da ist, wie gesagt, wichtig zu beachten, gewisse Botschaften halt dessen an den Zuschauer dessen zu geben. Also hier hat sich auch was in diesem Sinne Positives halt nämlich getan. Also hier hat man wirklich gemerkt, okay, früherige japanische Produktionen waren mehr oder weniger bei gewissen Dingen immer wieder verschachtelt oder weil wir ja wissen, die Japaner können gewisse Dinge nicht öffentlich sagen, nur unter der vorgehaltenen Hand sozusagen. Aber diese Produktionen, wie gesagt, Shin Godzilla hat den Anfang gemacht, dann eben die Earth-Trilogie, dann eben Singular Point und jetzt eben Minus One als Beispiel, was die dann zum Teil eben als Botschaften für sich herausholen, solche und so. Das ist für japanische Verhältnisse ungewöhnlich lautstark und das macht es einfach nur dessen wirklich sehr spannend und wirklich halt nämlich gut, aber das macht es halt eben auch zu umstritten, aber es macht auch gleichzeitig, das ist, sag ich mal, auch wenn ich mich einem, wie wir es gerade kurz gemacht haben, ein vernünftiges Streitgespräch ist mir auch immer sehr lieb, das weiß Randy auch. Und das führen wir ja auch immer wegen dem 98er Godzilla, will ich auch immer sehr gerne. Ja, aber es ist halt eben so, das muss ich wirklich als Kritik nochmal wirklich halt dessen nämlich loswerden. Die meisten Leute wirklich, auch wenn sie sich als Fans dessen bezeichnen, haben so ihre defizitäre Haltung, sage ich mal, in dem Sinne entwickelt, dass sie wirklich keine Substanz an die Diskussionskultur halt dessen nämlich legen. Und das ist leider sehr, 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 sehr bedauerlich, weil eben gerade diese Grundsatzdiskussion, sage ich mal, eigentlich dadurch wirklich nur von Vorteil dessen nämlich sein könnte, wenn wir wirklich etwas mehr halt auch begründen würden, beziehungsweise auch etwas mehr in uns gehen würden und wirklich versuchen würden zu argumentieren, warum, weshalb, wieso wir gewisse Präferenzen dessen haben oder was es mit uns eigentlich macht oder beziehungsweise was es für uns bedeutet, ein Fan dessen zu sein. Das heißt, etwas eigentlich rauf und runter zu gucken, beziehungsweise etwas rauf und runter zu lesen, egal ob wir es auswendig kennen oder nicht, was das mit uns halt eigentlich dessen nämlich macht. Und wenn wir da, sag ich mal, einen größeren und qualitativeren Diskurs dessen hätten, ich sag mal, dann könnte man auch vielleicht sogar und vielleicht auch, sag ich mal, dank Godzilla Minus One wieder, wirklich den Leuten dessen klar dessen machen, auch wenn Godzilla X Kong The New Empire ein leichter Film dessen sein wird und auch ein Actionfeuerwerk halt dessen abfackeln wird, ja, weiter und so fort. Godzilla ist und bleibt halt eben so vielfältig, was seine Möglichkeit der Projektion für seine Geschichtserzählung halt dessen nämlich bietet und dass dann wirklich daraus halt wirklich neue Dynamiken halt wirklich auch entstehen können und da knüpfe ich ja auch nur auch an das Ziel der Kaiju-Con halt dessen an, sprich Fans werden nicht nur Fans generieren, vielleicht sogar auch eine Fanfamilie in dem Sinne gründen.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Das kann man gut so stehen lassen. Ich mache noch mal einen ganz kurzen Hinweis auf die nächste Sendung hier, weil wir jetzt schon so viel über den Godzilla X Kong gesprochen haben, der ja noch ein paar Monate auf sich warten lässt, aber die nächste geplante Second Unit Ausgabe soll zu Indiana Jones und das Rad des Schicksals sein, zusammen mit David und zusammen mit Cedric. Wir haben ja schon, gerade mit Cedric sind wir ja durch die Indiana Jones Filme schon durchgegangen und da macht es natürlich Sinn, den auch nochmal zu besprechen. Da sind wir aber gerade noch in der ganzen Terminplanung, Aufnahmeplanung, also ja, aber das sollte eigentlich die nächste Sendung werden. Da bin ich eigentlich schon ganz guter Dinge. Ja, dann würde ich sagen, machen wir auch langsam zu. Wir haben die Laufzeit des Filmes ordentlich gesprengt, aber so ist das manchmal. Manchmal muss man auch ein bisschen mehr diskutieren. Vielen, vielen Dank an euch beiden erstmal, dass ihr da wart, dass ihr auch, dass ich auch immer wieder so bei euch anklopfen darf und dass wir auch die Möglichkeit haben, über Godzilla einfach so zu sprechen. Das macht mir immer sehr, sehr großen Spaß. Vielen Dank auch, Randy, dass du so spontan noch dazu gestoßen bist.
Ja, sehr gerne.
Das hat großen Spaß gemacht und ja, gibt es noch irgendetwas, was ihr bewerben wollt, wo ihr darauf hinweisen wollt? Henning, hast du vielleicht noch Veröffentlichungen oder auch ja, andere Hinweise, die du setzen willst an dieser Stelle?
Ja, also weil wir in diesem Jahr auch 90 Jahre King Kong gefeiert haben, für allen, die Interesse dessen haben, der US-amerikanische Autor Peter H. Brothers hat eine Essay-Sammlung in Englisch allerdings veröffentlicht, die nennt sich Citizen Kong and an Appreciation for the 90th Anniversary. Und da habe ich auf Englisch halt eben einen Beitrag halt dazu geschrieben und auch veröffentlicht, weil Peter H. Brothers hatte mich kontaktiert und da habe ich ihm dann sehr gerne natürlich dann ein Essay sozusagen von meiner Warte zu King Kong halt nämlich geschrieben gehabt. Und das ist dann auch ein bisschen, sag ich mal, es ist der wirklich, also ich habe da eine klare Position zum Charakter King Kong halt dessen geliefert, was King Kong mir dahingehend bedeutet. Das habe ich dahingehend mal versucht, zumindest eben zu erläutern. Und wenn jemand, wie gesagt, Lust und Laune und Zeit und Geld und sonstiges nämlich hat, dann kann er sich, wie gesagt, dieses Buch bei Amazon halt dessen gerne kaufen. Und höchstens noch die Schlussfrage. Jetzt richte ich, wie gesagt, das Wort an euch. Vielleicht könnt ihr es ja wissen. Ich hatte ja vorhin gesagt, mit Menschen, wenn sie durch die Luft gewirbelt werden und sonstiges, ja, mit Godzilla und Co., könntet ihr euch denn vorstellen, dass ich damit sozusagen auch was inaktiv referenziert habe? Falls einer das von euch weiß, wunderbar. Falls nicht, ist es kein Problem, dann sage ich es nochmal ganz kurz an dieser Stelle.
Ich bin, glaube ich, zu müde, um jetzt noch irgendwelche klaren Gedanken zu formulieren.
Ja, Randy, wie sieht es bei dir aus?
Oh, dem kann ich mich nur anschließen.
Okay, alles klar. Also für die Entwicklung des 1998er Godzilla war es ja dann so, dass der wirkliche Macher, also derjenige, der den ersten Zuschlag für einen ersten Hollywood-Film bekam, sage ich mal, nach zahlreichen anderen Bewerbern, war ja John DeBond. John DeBonds Godzilla gegen den Gryphon wurde ja schlussendlich nicht realisiert und danach kam ja Emmerich, der ja dann das Projekt komplett sozusagen nochmal auf Neustart halt dessen für sich, dessen ummünzte. Ja, und John DeBond ließ sozusagen Godzilla hinter sich. Ja, und was machte John DeBond?
Schlussendlich. Jetzt.
Und sozusagen, weil Twister, wenn man sich jetzt quasi den End-Twister sozusagen übertragen als Godzilla dessen vorstellt, weil entsprechend das ist wirklich ein popkulturelles Crossing sozusagen. Wirklich Twister ist sozusagen auch der unrealisierte Godzilla-Film auf gewissen Ebenen.
Großartig, Henning. Du schaffst es, aus einem Tornado-Film einen Kaiju-Film zu machen und ich glaube, das ist auch als Schlusswort ganz wunderbar. Mir bleibt nur noch zu sagen, guckt natürlich bei uns auf die Website, guckt auf secondunit-podcast.de, wenn ihr Kommentare, Feedback natürlich auch zu der Diskussion, die wir gemacht haben, lasst sie gerne dort da. Tut mir einen Gefallen, wenn ihr Interesse ohnehin schon an der Second Unit habt, dann abonniert mal unseren Newsletter. Das ist für mich mittlerweile irgendwie die schönste und beste Möglichkeit, um euch auch über Sachen zu informieren. Das ganze Social-Media-Ding ist ja schwieriger denn je geworden. Wir zerstreuen uns auf viele, viele Plattformen. Abonniert mal den Newsletter, findet ihr auch einen Link in den Shownotes hier. Wenn ihr das hier hört, dann findet ihr einen Link, egal wo ihr gerade seid. Und egal wo ihr gerade seid und zuhört, abonniert auch gern diesen Podcast, dann bekommt ihr die nächste Ausgabe und alle weiteren natürlich automatisch irgendwie zu euch geliefert. Unterstützt den Podcast sehr, sehr gerne, wenn die Liebe noch größer ist. Also es gibt viel zu tun an eurer Stelle, viele Hausaufgaben. Ja, und ich sage noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr beiden dabei wart. Und ja, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten großen Godzilla-Event. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.